Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wer uns noch nicht abonniert hat, macht das bitte jetzt auf iTunes, Spotify und Deezer. Ich kann es langsam selber nicht mehr hören, aber wir werden immer dazu angehalten, kräftig Werbung zu machen, weil der Laden läuft zwar gut, aber er könnte halt immer noch besser laufen. Deswegen kommt immer meine monotone Aufforderung an euch, liebe Hörer. Jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Wir machen
ja, ist
heute...
Ja eine, ist ja eine Gebrauchsanleitung, die ja, immer ist, zu Beginn gesprochen wird.
Ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht
ohne
sicher...
Ohne Nebenwirkungen.
Ja, also bisher haben wir noch keinen Leserbrief bekommen, der sich darüber beschwert, dass ich immer das so runterrappe monoton. Ja, wir fangen heute an mit dem Kinojahr 1988, der mir hoffentlich besonders viel Spaß machen wird, weil das Kinojahr so schlecht gewesen ist und es so schwierig ist, für mich zumindest da gute Filme zu finden. Arno und ich stellen heute jeder 4 Filme vor. Wir fangen an mit Musik aus diesem Film. Ja, das war Big von Penny Marshall. Big war, so wenn man es auf dem Papier liest, hätte nicht daran geglaubt, aber es war tatsächlich der größte Hit des Jahres 1988 und so etwas wie der große Durchbruch für Tom Hanks. Ich hatte den zuletzt als Kind gesehen und als ich den jetzt nochmal geguckt habe, habe ich in der Recherche nochmal irgendwo aufgeschnappt, da hatte ich gelesen, ein Film wie dieser könnte heute nicht mehr gedreht werden. Und das stimmt tatsächlich. Er ist natürlich sehr lustig, aber die Implikation, dass du als Junge zum Erwachsenen wirst und dann plötzlich mit Unterhose als erwachsener Mann, nur in Unterhose, im Kinderzimmer bist und die Mutter reinkommt und dann nur einen fremden Mann sieht in Unterhose, das weckt so viele Implikationen missbräuchlicher Art, also sprich Kindesmisshandlung, dass mir fast die Kinnlade runtergefallen ist. Also,
naja, es ist die Mutter.
Ja, natürlich, aber ich meine, die Mutter weiß, die Mutter denkt ja, ein fremder Mann ist jetzt anstelle ihres Sohnes in dem Zimmer in Unterhosen.
Sie erkennt ihren eigenen Sohn nicht?
Nein, das ist ja der Kniff. Er wünscht sich ja, groß zu sein und wird dadurch groß und dann geht...
Ja,
und
aber er ist doch noch immer der ihr Sohn und
ja, aber sie erkennt das so nicht, der ist doch auf einmal 20 Jahre älter. Sie glaubt ihm ja auch nicht und sie denkt halt irgendwie, das wäre ein Überfall, ne? Aber fällt später unter anderem ja auch seinen besten Freund, der nicht mehr wiederkennt, der auch klein geblieben ist. Ja. Die Mutter vermisst ihn und er, das ist vom Drehbuch her ein bisschen schlecht gemacht, Kevin Alleinshaus hat das besser gemacht, wenn es irgendwie darum geht, Eltern einzubauen, die man so einbauen muss, dass sie irgendwie mitspielen in dieser Komödie, obwohl sie ihren Sohn vermissen, dann schickt man die eigentlich in den Urlaub, so wie bei Kevin allein in New York oder bei Kevin allein zu Hause. Man lässt die Eltern weg, weil das macht nur Probleme. Aber nun inszeniert...
Da muss der Sohn natürlich auch allein sein
bei Kevin. Ja, genau. Aber jetzt inszeniert sich Tom Hanks als Erwachsener, um so eine Charade aufrechtzuerhalten, als Entführer des Kindes. Und dann singt er am Telefon, ja, es geht ihm gut. Er ruft dann mal an, machen Sie sich keine Sorgen um ihren Sohn, es geht ihm gut. Und singt er dann immer wie so ein Psychopath so Lieder vor. Ne? Und sie hat halt nur diesen Mann in Unterhosen gesehen.
Aber er inszeniert doch nicht das Kindsein oder das Erwachsene. Also er regrediert ja sozusagen zum Kind. Er ist ja schon älter, oder? Oder
nee, andersrum. Nein, er ist ein Kind.
Er ist Kind und will erwachsen werden, um so viele Spielzeuge wie möglich anzuhäufen, Flipperautomaten und dergleichen.
Genau.
Und er spielt noch immer mit den alten Spielkameraden und befindet sich noch immer auf dem geistigen Niveau. Also er wächst physisch, bleibt aber geistig der 9, 10, 11-Jährige, der ist. Und aber es gibt doch einen Moment, in dem er die Hand in den Wünschelbrunnen oder in ein Orakel steckt. Ist das nicht der Moment der Verwandlung?
Ja, also es gibt so einen Automaten auf dem Jahrmarkt, ne? Also richtig Ray Bradbury-mäßig. Das ist irgendwie so ein Orakel. so ein orientalischer, so ein Djinn oder so, und dann wünscht er sich, er will groß werden, ne? Und dann geht er nach Hause, legt sich hin. Am nächsten Morgen wacht er auf und ist dann ein erwachsener Mensch, Tom Hanks. Ja. Das Problem ist dann halt, er muss ja aus diesem Haus irgendwie verschwinden, sonst kommt die Geschichte nicht in Gang. Also muss er, zuerst versucht er irgendwie seiner Mutter zu erklären, wer er ist. Sie denkt, er ist sein Entführer und das Kind ist weg. Also rennt er aus dem Haus und muss in so einer billigen Absteige in so einem Stundenhotel unterkommen.
Ja.
Ständig muss er mit der Mutter telefonieren, ihrem Sohn geht's gut und machen sich keine Sorgen, ich hab den nur entführt. Ne? Und er lebt dann aber als Spielzeugentwickler in so einer Firma, die von Robert Lodger betrieben wird. Das sind immer die lustigsten Momente, wenn er einen Arbeitskollegen hat, die seine Ideen dämlich finden, aber seine Ideen so dämlich sind, dass sie wieder gut sind und deshalb umso weiter aufsteigt in der Hierarchie. Bei F.A.O. Schwartz gibt es ja diese berühmte Szene, wo er auf den Klaviertasten tanzt und so weiter. Das Problem ist nur halt, diese unterschwellige Angst, oder nicht unterschwellige, die tatsächliche Angst, ein Vergewaltiger hätte ihren Sohn entführt, dieses ganze Problem wird nicht gelöst. Und eine Mitarbeiterin verliebt sich dann ja auch in ihm und dann geht es um die Frage, ob er vor der Pubertät, ob ein Kind Sex haben kann, ob die beim Miteinander schlafen sollte und so weiter. Und die Message ist, dass die Kindheit wichtiger ist als die Karriere. Er will ja wieder zurückkehren, er will dann nicht mehr erwachsen seine Verantwortung haben. Frage ist, ob er nicht trotzdem Sex mit seiner Mitarbeiterin da gehabt hat.
Ja, er wäre physisch ja dazu in der Lage. Ja, er ist bei Robert Lodgers Firma so erfolgreich und Lodger ist so von ihm begeistert, weil die Kinder so begeistert sind, weil all seine Erfindungen natürlich den Geist der Kinder treffen. Also das, was Kinder sich immer schon gewünscht haben, das ist natürlich auch in der Fantasie und in der Vorstellung von Tom Hanks.
Und er hat ja auch recht, weißt du, weil...
Der diese Träume formulieren kann und diese werden dann von Lodgers Firma umgesetzt.
Aber das ist ja auch so lustig, weißt du, er hat dann so einen strengen Kollegen, der alles blöd findet, was er entwirft, weil er selber dadurch als Spieleentwickler abgelöst wird. Und dieser Kollege hat zum Beispiel, stellt auf so einer spielzeuginternen Messe dann irgendwie so einen Wolkenkratzer vor, der sich in einen Roboter so Transformers-mäßig verwandeln kann, indem du einfach so ein paar Arme umlegst und solche Sachen. Ne? Und dann sagt Tom Hanks, also alle applaudieren und Tom Hanks sagt dann auch so, hey Leute, was wir hier gesehen haben, ist ein Wolkenkratzer, der sich in einen Roboter verwandelt. Was ist denn daran lustig? Und das stimmt halt einfach. Es ist halt wirklich nicht lustig.
Also
es ist
so Erwachsenenfantasie geradezu. Und es ist ja so, dass nahezu jedes Kind davon träumt, eine Spielzeugfabrik zu besitzen, Spielzeug- oder Spieleerfinder zu werden oder zumindest darüber bestimmen zu können, welche Geräte hergestellt werden und welche Spielsachen. Ich erinnere mich, dass der Film doch mindestens in der mittleren Phase sehr euphorisierend ist, wenn Hanks so erfolgreich wird in Lodgers Firma und Lodger auch sehr einfältig sich auf seinen auf Hanks Erfindergeist verlässt und die Firma zu immer neuen Erfolgen führt. Und zugleich sieht man das riesige Spiel- und Entwicklungs- und Kinderzimmer von Hanks, wo er mit seinen alten Freunden Basketball spielt und Flipper und all das, wovon sie immer geträumt haben. Und natürlich können sie immer zu Süßigkeiten essen. Und sie sind ohne Erziehungsberechtigte, ne, in der Gegenwart.
Ja, von klar. Hanks. Es ist halt ein Film, für den Tom Hanks auch seine erste Oscar-Nominierung bekommen hat, was selten genug passiert, dass man Nominierung bekommt
für
Komödien. Ne?
Also, genau, bei einer Slapstick oder bei einer halb auch romantischen Komödie.
Es ist trotzdem, ich bin ja großer Tom Hanks-Fan, es ist trotzdem einer seiner besten Rollen, wie ich finde. Und was der Film auch sehr schön zeigt, ist, da werden wir in der nächsten Sendung, wenn ich über Stirb langsam rede, auch noch drauf zu sprechen komme. Filme dieser Zeit wussten genau, wann sie vorbei zu sein hatten und wann Schluss ist, wann das Ende kommt, ne? Dass er nicht übererzählt wird. Am Ende wird Tom Hanks erklärt er seiner Mitarbeiterin, die sich in ihn verliebt hat, dass er halt in Wirklichkeit ein Junge ist und sie will zuerst nicht glauben, aber dann besiegt er den Fluch und dann sieht sie ihn wie die Straße lang in seinem Anzug und dann sieht sie auf einmal, dass der Anzug halt immer größer wird und dann steckt wieder der alte Junge drin. So, er hat sich zurückverwandelt in einen Jungen und er kehrt dann zurück zu seiner Mutter und klopft an die Tür und wird dann reingelassen und dann ist der Film einfach vorbei.
Ne? Ja,
in heutigen Filmen...
Ja, seine geistige Stagnation ist nicht so richtig glaubhaft dargestellt. Denn er stagniert eigentlich nicht, sondern sein Geist ist auch gewachsen oder seine Erfahrung. So einigermaßen unmerklich wird er doch immer klüger und weiser innerhalb weniger Minuten in dem Film.
Allerdings. Und am Ende wird er halt dann reingelassen von seiner Mutter und dann gibt's dann auch den Schluss, ne? Also da wird nicht mehr groß debattiert, wo warst du denn oder so, sondern dann wird einfach vorausgesetzt, dass wir zufrieden sind mit diesem Höhepunkt, in dem der Sohn einfach nur die über die Hausschwelle tritt. Also Spaß, mal mir den Film nochmal anzugucken. Er ist, wie gesagt, problematisch, weil dieses Problem der Kindesentführung durch den halbnackten Mann im Kinderzimmer nicht wirklich mehr aufgeklärt wird. Aber vielleicht sind es auch nur meine erwachsenen Augen. Machen wir mal weiter mit einem Film von dir und dem wahrscheinlich einem der ersten und auch letzten wirklich gelungenen Scores von Hans Zimmer, nämlich der Titelmelodie von Rain Man. Ja, Rayman hat diesen Indianer-Titel. Später erfährt man, dass Rayman für was ganz anderes steht, ne?
Ja, es gibt, also zu den Indianern gibt es allenfalls...
ja, der Rayman steht ja für Raymond, ne? Also das ist, er hat den Namen
Raymond, vertauscht. Ach so, Raymond, ja, ja, das ist ne? Der, ja.
Er ist nicht der Regenmacher, da, sondern...
Sagtest du nicht Indianer?
Ja, ja, ich dachte wegen Rayman. Ich habe den geguckt und dachte, irgendwann kommt so eine Pointe, dass er großer Indianer-Fan gewesen ist, aber nein. Rayman steht ja eigentlich nur für Raymond. Der hat den Namen nur mal falsch ausgesprochen.
Ja, oder Tom Cruise hat den Namen in seiner Kindheit, also den Namen seines Bruders, Dustin Hoffman, immer falsch verstanden. Er hat Rain Man verstanden. Das hängt, glaube ich, zusammen mit dem Badewasser, das der Bruder für ihn immer einlaufen ließ in die Badewanne. Und immer wenn er den Hahn aufgedreht hat, um das Bad einlaufen zu lassen, das Badewasser, glaubte er, dass sein Bruder Rain Man heißt. Bin ich ganz, ganz sicher, ob das so ist. Ich habe den Film einige Male gesehen. Jedenfalls heißt er eigentlich Raymond und er wurde, als Tom Cruise noch Kind war, aus der Familie genommen und in ein Sanatorium, in ein Heim eingewiesen. Es ist eine reiche Familie oder eine wohlsituierte Familie und mittlerweile ist der Raymond, na, Ende 30, Anfang 40 etwa und noch immer in diesem Heim. Ja, wahrscheinlich ist er mindestens Mitte 40, denn Tom Cruise ist Anfang Mitte 20.
Ja, die haben versucht, Hoffman irgendwie jünger zu schminken, aber Hoffman ist ja, glaube ich, Jahrgang 37 oder 36. Also er war da schon 50 fast, ne? Also die haben ihn versucht, noch ein bisschen jünger zu machen. Seine Diagnose lautet, das habe ich mir notiert, autistisch debil, hochfunktionsfähig, so haben sie ihn im Film beschrieben. Er wird so ein bisschen wie so ein Nummer 5 Leb dargestellt, der irgendwie so ein Buch schnell durchblättert und hat sich alles abgespeichert. Und er ist man natürlich so ein bisschen auch bei diesem Problem, was man so wie bei, also ja, man sagt ja irgendwie an der heutigen, sehr sensiblen Zeit, dass man bestimmte Krankheiten nur durch kranke Menschen halt darstellen dürfte, was natürlich bei einem Film wie diesen sehr schwierig wird, weil man so schwer Schauspieler findet, die sowas machen könnten. Ne? Die meisten, also die Romantisierung des Autisten hat ja damit auch eingesetzt, wie man ja weiß. Ne? Und dass Autismus halt vielerseits auch als Behinderung wahrgenommen wird, das kommt mir da nicht so richtig raus.
Ja, es wurde sogar erstmals richtig aufmerksam gemacht auf Autismus. Die allermeisten Menschen wussten nicht, was Autismus bedeutet. Später wurde dem Film vorgehalten, naturgemäß von Wissenschaftlern, Medizinern, dass der Film doch schönfärberisch sei und dass die Schwierigkeit des Autismus nicht richtig dargestellt werde. Vor allem deshalb, weil dieser Autist eine Inselbegabung hat, ungewöhnlich mathematisch begabt, ja genial ist und also alle möglichen Zahlen sofort errechnen kann und die Wurzel aus einer Millionenzahl ziehen kann und dergleichen. Das merkt Tom Cruise, der sich an seinen Bruder vage erinnert und der ihn jetzt aufsucht in dem Heim, ich glaube nach dem Tod des Vaters. Und das bemerkt er erst allmählich. Er bemerkt dann sowohl die Sonderbarkeiten und vor allem die Pedanterie, den Ordnungszwang, der Raymond beherrscht. Und dann stellt er also fest, dass Raymond alles berechnen kann. Und Cruise ist ein Yuppie, aufstrebender Autoverkäufer. Und er möchte das nutzbar machen, und zwar unter anderem beim Glücksspiel, in dem Hoffman Raymond die Karten zieht und genau berechnet, welche Karten vorher an die Reihe kamen, so dass Cruise den Gewinn einstreichen kann. Und Hoffman macht das sozusagen automatisch und hat auch ein Vergnügen daran. Und allmählich freundet er sich mit Raymond an, gewöhnt sich an ihn, während Raymond beinahe verzweifelt an dem Ordnungswahn seines Bruders und an dessen Ignoranz, also dem Ignorieren der Umgebung und deren Bedürfnisse.
Ja, aber das ist ja ein Roadmovie, ne, ein bisschen auch, ne? Also sie fahren ja mit dem Auto, ein, ne?
Genau,
weil eigentlich es kommt ja, also das in Hoffmann, es klärt sich erst im Terminal, traut sie dann doch nicht zu fliegen und kriegt dann irgendwie einen Schrei, ne? Ja. Und deswegen setzen sie sich halt in das Auto, was ja auch so ein Motiv ist, das auf Postern erklärt wird und generell die Bewegung und so weiter. Ich finde halt nur, dass die Landschaften nicht wirklich der Charakterentwicklung gedient haben. Also man kann sagen, dass es ein positives und schlechtes Zeichen ist, dass es halt irgendwie nicht die Einzelerlebnisse in bestimmten Territorien sind, die dazu führen, dass die beiden sich annähern, sondern dass es so schleichend passiert, dass man am Ende fast überrascht ist, dass Tom Cruise ihm doch irgendwie auch sein Herz öffnet. Ich meine, dass er sein Bruder ist, erkennt man ja irgendwie teilweise auch sehr subtil daran, dass beide in Las Vegas auch den gleichen Anzug tragen, ne? Also, dass sie halt irgendwie im Partnerlook auch rumlaufen. Das sind eher so kleine Hinweise. Also ich mochte die Figur von Tom Cruise irgendwie, weil er so cholerisch gewesen ist und so ungeduldig und das glaube ich auch jeder gewesen wäre. Es wird natürlich, wie du gesagt hast, als Yuppie dargestellt, aber wenn du halt mit einem Menschen wie Dustin Hoffman in der Rolle zu tun hast, der es schwer macht, Gefühle zu zeigen, der selber schwer Gefühle zeigen kann, der sehr repetitiv halt auch immer vorgeht, das würde mir wahrscheinlich auch irgendwann den letzten Nerv rauben, ne?
Ja, natürlich, Cruise ist ja in keiner Weise darauf vorbereitet, aber er ist zunächst skrupellos und borniert, hat keine Vorstellung von den Bedürfnissen seines Bruders und will ihn ausbeuten. Und das ist natürlich sozusagen eine sentimentale Reise oder der Erziehungsroman, dass Cruise dann begreift, sich in den Bruder verliebt und die Reise führt von Osten nach Westen, ich glaube von Neuengland, bin ich sicher, Boston oder aus der Umgebung, in den Westen eigentlich nach Los Angeles, aber via Las Vegas, und dort ist dann auch die Frau, in die sich Hoffman verliebt, kann man sagen, die sich um ihn kümmert und die ihn mindestens charmant findet und die seine Betreuerin sein könnte. Da gibt es dann einige Wirren mit Cruise, und so, das ist dann schon einigermaßen sentimental, aber bis dahin ist Cruise zunächst ungeduldig. Es gibt eine Szene, in der die übernachten immer in Motels, weil sie mit dem Cabrio fahren. Einmal bringt Tom Cruise, da regnet es, glaube ich, draußen gerade, bringt seinem Bruder Fischstäbchen. Er hat sich Fischstäbchen gewünscht und die gebrachten Fischstäbchen akzeptiert er aber nicht, weil es nur 5 sind. Er bekommt aber jeden Dienstag im Heim 10 Fischstäbchen. Und dann wird Cruise wütend und hackt mit der Gabel die Fischstäbchen in 2 und sagt, so, jetzt sind es 10. Und das sagt eben alles über die Numerologie sozusagen, über die Zahlenversessenheit des Autisten.
Ja, der Film hat 4 Oscars gekriegt, unter anderem für den besten Film.
Und, ja, Hauptrolle Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman, Barry Levinson.
Barry Levinson als Regisseur.
Ja, ja, also es hat mir Spaß gemacht, den zu gucken. ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt so einordnen soll. Also er fällt ja sowieso in ein komisches Jahr. Ne? Er war auch ein mega Erfolg zusammen mit Big. Und ich weiß ja, es ist wahrscheinlich der Karrierehöhepunkt auch Dustin Hoffman ist gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob er danach überhaupt noch mal eine größere Rolle noch bekommen hat, ehrlich gesagt. So Sachen ja, wie Outbreak mh. Oder so, ne? Das war ja eigentlich auch auf Character für ihn. Das war überhaupt nicht mehr eigentlich seine, die Dustin Hoffman-Rolle, die sein Potenzial so abruft, ne?
Ja, später hat er nur noch wenige Charakterrollen gespielt oder hat sie sehr überspielt, wie im Parfüm zum Beispiel von Tom Tykwer. Und dann wurde eigentlich nur noch als Star der 70er und 80er Jahre eingesetzt.
Dustin Hoffman ist Dustin Hoffman, ja.
Ja, großer Name und ein berühmter Schauspieler, der aber in den Filmen nicht mehr viel zu tun hatte. Hier ist er sehr, sehr überzeugend. Der Oscar war gewissermaßen ihm gar nicht zu nehmen, wurde ihm auch nicht genommen. Es war dann ein Dank an oder die Verneigung vor Barry Levinson, der für Good Morning Vietnam und vor allem für Diner den Oscar nicht bekommen hat. Also Diner war ja ganz am Anfang seiner Karriere. Aber das ist der zwar bessere Film, aber Rain Man ist ein hoch unterhaltsamer und dabei auch nachdenklicher, tröstlicher, melancholischer Film, der einen, wie soll man sagen, eigentlich behaglich zurücklässt mit der Aussicht, dass Tom Cruise in sein Leben zurückkehrt, dass aber für Dustin Hoffman gesorgt ist, ne? Ja. Und es endet dann tränenreich auf dem Bahnsteig. Also es geht niemand enttäuscht aus diesem Film. Und es war tatsächlich ein großer Erfolg, weil ja auch die vier Oscars in der Werbung dann immer abgebildet waren nach der Oscarverleihung. Und es ist ein schöner Film, der wissenschaftlich nicht vollkommen fundiert ist. Aber welcher Film über Krankheiten oder Gebrechen oder Besonderheiten oder Abnormitäten ist das schon? Ne? Der Elefantenmensch ist vielleicht die große Ausnahme mit einem einzigartigen Fall. Aber kommen wir zum nächsten Film, den du vorstellst.
Das war aus Ein Fisch namens Wanda. Das war ein Film, den ich 1988 total lustig fand und bei dem ich mich jetzt zu Tode gelangweilt habe. Ich weiß gar nicht, wie innerhalb der letzten 33 Jahre der Humor sich so ändern konnte. Und dann ist mir einfach klar geworden, also der Humor generell auch, wie er in Filmen dargestellt wird, wie die Gesellschaft ihren Humor ändert, wie abgeschmackt viele Witze jetzt sind. Und dann habe ich überlegt, woran kann das liegen? Dann ist mir klar geworden, das kann natürlich nur an John Cleese liegen und Monty Python. Da sind wir beide uns ja einig, dass es irgendwie nicht geil ist. So, und er hat ja irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass John Cleese großes, fanatisch verfolgtes Thema der Kulturunterschied ist zwischen verschiedenen Ländern. Ne? Also diesmal sind es halt irgendwie nicht die Deutschen, wie er sich lustig macht. Man kennt ja Don't Mention the War und so weiter, ne, ist aus den Monty Python Stücken, als es darum geht, dass man irgendwie gegenüber den Deutschen halt irgendwie den Zweiten Weltkrieg nicht erwähnen soll. Jetzt geht's irgendwie um Vietnam und er baut ja so diese Gegensatzpaare aus den Briten, er spielt ja selber einen Rechtsanwalt und Otto, dem Verrückten von Kevin Kline gespielten, Nietzsche zitierenden Soldaten, ich weiß nicht, ob er Polizist ist oder Soldat, auf jeden Fall irgendwie so ein GI-artiger Grobian, der ein Dieb sein soll. Und der ganze Humor des Films, der zentriert sich eigentlich nur darauf zu zeigen, wie blöd doch Amerikaner sein. Also es ist Jamie Lee Curtis, die eine Beziehung mit ihm hat, mit Kevin Kline, später zu John Cleese wechselt, aber ihm dann irgendwie so Sachen sagt, Otto, pass mal auf, Watergate ist nicht die Wildwasserbahn von Disneyland. Oder Aristoteles war kein Belgier. Also John Cleese benutzt praktisch diese Rollen, er hat das Drehbuch ja auch geschrieben, Regie hat er nicht geführt, um einfach mal zu zeigen, dass die Briten doch mehr die Hosen anhaben als die Amerikaner. Er hat praktisch neue Lieblingsfeinde gefunden, es sind nicht mehr die Deutschen. Und das fand ich einfach so öde, dass ich gar nicht weiß, wie sie das den ganzen Film durchziehen konnten. Ich meine, die Moral der Geschichte am Ende ist ja, dann türmt der vermeintlich edle Rechtsanwalt John Cleese ja mit Jamie Lee Curtis, die so ein bisschen so eine Sirene spielt in dem Film, und dann fliegen sie auf die Bahamas in die Freiheit, und die Moral ist natürlich, dass Kriminellsein sich am Ende halt auszahlt, ne? Aber das ist mir alles zu schwach, also ich konnte das nicht ertragen. Der Einzige, den ich toll fand, ist und bleibt Michael Palin als stotternder Gehilfe, dem dann die Pommesstücke in die Ohren geschoben werden und der vor Verzweiflung weint, weil Otto seine Fische auf isst und so. Mhm. Daran konnte ich mich noch ein bisschen erfreuen, aber ich habe mich ganz, 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 ganz stark durchkämpfen müssen durch diesen Film.
Ja, das war damals natürlich vollkommen anders bei dem Publikum 1988. Es haben sich alle beäumelt bei diesem Film. Das ist ein riesiger Erfolg. Wenn überhaupt Komödien geschaut wurden, dann musste unbedingt ein Fisch namens Wanda gesehen werden. Fast noch erfolgreicher als die Monty Python-Filme. Du hast nur nicht gesagt, warum wir beide der Auffassung sind, dass Monty Python nicht ganz so lustig ist.
Ich mag den bildungsbürgerlichen Humor nicht. Ja, ja. Das ist es einfach. Ich mag es nicht, wenn einfach mit erhobenem Zeigefinger mir erklärt wird, wer gut ist und wer nicht.
Mhm. Allgemein sagt man ja das Absurde und das Surreale und so weiter. Alfred Biolek, um es noch einmal zu sagen, brachte sie 1972 nach Deutschland ins deutsche Fernsehen, hat auch die Übersetzung gemacht und den Kommentar gesprochen bei dem ersten Sketch von Monty Python. Aber nun, viele Jahre später, Monty Python's Flying Circus gab es nicht mehr. John Cleese hat in den Jahren danach keine erfolgreichen Filme gemacht. Terry Gilliam, der einzige Amerikaner der Truppe, der immer Regisseur war, war mittlerweile erfolgreicher Filmregisseur. Und alle anderen waren eigentlich als Schauspieler tätig, eben zum Beispiel Michael Palin, dem ja, glaube ich, auch ein Piranha in die Nase beißt und ihm dann an der Nase hängt, ne? Der ist ja, und einmal geht er ja, glaube ich, mit Pudeln unter einem Fenster durch und da fällt ein Zementblock ihm
auf. Ja, die wollen ja die alte Zeuge, die wollen ja die Zeuge, die den Bankraub gesehen hat, die wollen sie ja ermorden halt, ne? Und das ist halt auch ein sehr, sehr biederer Humor, dass sie halt drei Hunde hat und bei jedem Versuch, sie zu ermorden, stirbt immer ein Hund nach dem anderen. Ich finde die lustigen Sachen sind eher so subtil. Es gibt die einzige Szene, wo ich wirklich noch laut auflachen musste, ist, als sie die Bank überfallen, da will sich Otto ist das, glaube ich, noch mal den Luxus gönnen, einem der Geisel so einen Apfel auf den Kopf zu stellen und dann Wilhelm Tell-mäßig abzuschießen. Aber dann winkt ihm gleich einer weg, dass diese Eitelkeit jetzt irgendwie keinen Platz mehr in der Sache hat. Das war ein bisschen subtiler. Das fand ich noch ganz gut. Aber wir töten einen und nach dem anderen. Also das fand ich echt bescheuert. Mhm.
Ja, das ist übrigens etwas nach dem Prinzip von Lady Killers, dem berühmten englischen, der schwarzen Komödie von 1955. Da hat John Cleese sich bedient. Der Anti-Amerikanismus war damals wahrscheinlich nicht so sehr spürbar, weil Otto nicht nur dem Namen nach ein sehr ungewöhnlicher Amerikaner ist, also ein offenkundig durchgeknallter und irrer, der in jeder Hinsicht beschädigt und wahnsinnig ist. Von Kevin Kline hingebungsvoll gespielt. Jamie Lee Curtis natürlich auch Amerikanerin. Also das ist alles etwas merkwürdig. Es passt eigentlich nicht zusammen, aber es ist richtig, das Feindbild ist hier, nicht das Feindbild, aber der Amerikaner wird eigentlich veralbert als paranoid oder Psychopath. Jedenfalls, wenn er in dieser Erscheinungsform in England erscheint, denn es ist ja ein britischer Film, der in London spielt. Aber es ist auch wahr, es gibt diesen Bildungsdünkel bei John Cleese. Er kann eigentlich immer nur diese steifen Figuren mit dem merkwürdigen, mit dem, wie heißt das, Funny Walk, glaube ich, spielen, die so seltsam steif gehen. Und auch im Kopf unbeweglich sind. Ne? Also man hat ja Monty Python auch immer als Parodie des Britischseins an sich verstanden. Das ist hier natürlich auch angelegt. Also es ist eine auch britische Selbstironie. Cleese spielt ja im Wesentlichen seit jeher dieselbe Rolle. Jetzt hat man ihn schon länger nicht gesehen. Ich glaube, er hat einige Bühneninszenierungen gemacht, die auch in Deutschland zu sehen waren.
Ja, er wurde interessant, weil ihm drohte ja die Cancel Culture, ne? Also er hatte irgendwie ein paar unkorrekte Witze gerade auf Twitter gemacht oder Vergleiche gezogen. Einmal ging es, glaube ich, auch um Blackfacing und da drohte ihm dann der Ausschluss. Es ist auch klar, dass er ein Komiker ist, den so etwas treffen könnte. Das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Ich glaube, er geht auf die 80 zu oder ist vielleicht schon 80 geworden. Und
das in
ist
dem Alter darf man auch Blackfacing betreiben und dergleichen. Das merkt er ja gar nicht.
Er hält ja auch gar nicht
mehr Schritt. Andererseits ist er aber bei Twitter.
Genau, er ist aktiv bei Twitter und macht auch Bühnenshows. Ich glaube, in Berlin war er auch vor ein oder zwei Jahren vor Corona. Aber es stimmt, er spielt ja auch den Staatsanwalt und den Rechtsanwalt mit einer Frau, mit der nicht mehr viel läuft. Und er dann in Jamie Lee Curtis, die ja als Femme Fatale nicht nur mit Otto was hat, sondern auch mit ihm, im Grunde genommen eine sehr altmodisch konstruierte Frauenrolle, dann natürlich in ihr auch die Fluchtmöglichkeit sieht, aus seinem britischen Leben auszubrechen. Ne, und für sie übrigens, man muss sagen, also Jamie Lee Curtis hat ja als sogenannte Scream Queen in den Halloween-Filmen angefangen. Sie ist wirklich eine extrem begabte Komödienschauspielerin, also wirklich eine sehr lustige Frau. Das hat sie ja in den Glücksrittern schon gezeigt. Und ich würde sogar sagen, dass das jetzt ihre beste Rolle ist.
Ein ausdrucksstarkes Gesicht. Ja. Allerdings kommt es in dramatischen Filmen weniger gut zur Geltung als jetzt in solchen überdrehten Slapstick-Komödien. Ja. Also in Erinnerung blieb allemal der nackte John Cleese, der sich ein Porträtfoto vor sein Geschlechtsteil hält.
Das kann ich auch noch erinnern.
Das war jahrelang die Szene des Films, die überall gezeigt wurde. Ne?
Ja. Machen wir mal weiter zu einem Film von dir, auf den ich mich sehr freue, weil ich ihn extra wegen dir gesehen habe. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Machen wir erstmal Musik. Ja, das war aus Cocktail. Also es hat totalen Spaß gemacht, diesen blöden Film zu gucken. Ich habe richtig Lust, jetzt über den auch zu reden. Also ich habe immer so gedeutet, dass er so ein bisschen wie so ein Wall Street Film ist, den man halt von der Wall Street, von der Börse in die Bar verlegt hat. Also gerade auch was das Geschrei angeht. Du hast das Börsengeschrei in die Bar verlegt. Eine der Leitsätze Tom Cruise in der Rolle, sein zweiter Film 1988 lautet ja, wer braucht noch Bildung heutzutage? Sein Barkeeper, Mensch, wie heißt der noch, der die andere Hauptrolle spielt? Mensch, das ist ja peinlich jetzt. Wie heißt denn der noch?
Ja, und mir fällt es auch gerade nicht
ein. Ach, der Australier.
Es ist jedenfalls der scharfe Scherer aus Die Dornenvögel.
Ja, warte, ich google den eben. Warte, pass auf. Ja. Cocktail, Cast.
Brian wahrscheinlich.
Die heißen ja alle Brian, die Australier, ne? Warte mal. Brian Brown, genau. Brian Brown. Sagt, also der ist ein Mentor, ne? Genau. Ja. Der sagt, dass der Barkeeper ist der Aristokrat der Arbeiterklasse. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Arne. Also, was ist das denn für eine Bar, in der Barkeeper die Attraktionen sind? Gab es das so in den 80ern? Heute ist das undenkbar. Man geht doch in eine Bar, um was zu bestellen an der Theke, und dann geht man wieder weg. Und was ich auch lustig finde, ist, die beiden kloppen sich ja, also Tom Cruise haut ihm eine rein, dann geht sofort die Musik aus. Welcher DJ ist denn so aufmerksam und macht sofort die Musik aus, weil er es in dem Geschrei überhaupt mitkriegt. Und das Allerlustigste ist, vielleicht gab es diese Barkeeper-Kultur mal, aber ich habe sie weder in Berlin noch in anderen Großstädten erlebt, dass die Leute wie so Konzertfans in Fünferreihen vor der Bar stehen und dann zujubeln. Das ist denen total egal, ob wenn die 5 Meter von der Bar durch die Fünferreihe entfernt sind, erst in 20 Minuten ihr Getränk bekommen. Das reicht denen, den Shaker-Maker da vorne zuzusehen. Ja. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also niemand stellt sich doch so lang. Alle jubeln doch der Band zu oder dem DJ oder der Tanzfläche. Keine 100 Leute gruppieren sich doch 20 Meter um eine Bar und jubeln dann dem Barkeeper zu, wenn sie sowieso nicht drankommen.
Ja. Das ist doch also verrückt. Das ist der entscheidende Einfall des Films, die Barkeeper als Rockstars.
Ja.
Brian Brown und Tom Cruise führen, als sie dann endlich ihre eigene Bar haben, ein Spektakel auf. Es sind übrigens überhaupt nur 2 Barkeeper für eine Menge von ungefähr mindestens 500 Leuten. Und es trinkt eigentlich auch keiner und niemand kann sich unterhalten, sondern alle sehen zu, wie die beiden nicht auch gar keine Getränke schütteln, sondern eigentlich immer mit den, wie heißt es, mit den Shakern herumwerfen und in einer Choreografie zu der entsprechenden Musik All Shook Up und dergleichen sich inszenieren. Tom Cruise deklamiert einmal scheinbar aus dem Stehgreif ein Schüttelreime, die mit Cocktails zu tun haben. Aber der Reihe nach, also es beginnt damit, dass Cruise gerade aus der Armee entlassen wurde. Er hat große Pläne, will nach New York City gehen, fährt im Greyhound-Bus nach New York. trifft dann einen Onkel, den er jahrelang nicht gesehen hat. Der betreibt eine alte Bar. Der Zapfhahn ist verrostet. Es gibt immer noch das schale Bier. Und seit 30, 25 Jahren sitzt derselbe Stammgast am Tresen. Und Cruz sagt seinem Onkel, dass man erfolgreich werden muss, belegt einen Abendkurs. Er hat nun leider keine akademische Ausbildung, wird überall in der Wall Street abgewiesen, wo er sich als Verkaufsleiter verdingen will.
Und überall, das geht wohlgemerkt, überall, entschuldige ja. bitte, das passiert alles wohlgemerkt, ne, innerhalb der ersten 12 Minuten. Also das ist ja, das Erzähltempo ist eigentlich bewundernswert, aber das zeigt auch, wie viel da erzählt werden soll innerhalb eines 100-Minuten-Films.
Ja. Ne? Ja, es ist From Rags to Riches und man weiß ja schon, was passiert. Er geht dann an die, das öffentliche College oder eine Art Volkshochschule, wo dann auch einige Hausfrauen sitzen und junge Aufstrebende und Leute, die schon alles versucht haben, fast wie eine Fortbildungsmaßnahme mit einem frustrierten Dozenten, der natürlich Cruz auf dem Kieker hat und ihm eine 6 gibt, weil er aufmüpfig ist, offenkundig arrogant. Außerdem arbeitet er nachts natürlich als Barkeeper, schläft also im Unterricht. So, er kommt nicht weiter, er liest lauter Erfolgsbücher, also solche, die wie Donald Trump sie in den 80er Jahren veröffentlicht hat, wie man Entrepreneur wird und dergleichen und wie man zu Geld kommt. Und Brian Brown ist der abgebrühte Zyniker, mindestens etwa Mitte 40, wesentlich älter als Cruz. Natürlich väterlicher Mentor, der aber vor allem mit derben Sprüchen und einfachen Weisheiten eines Tresenmannes auftrumpft. Und eigentlich ist es ein Film über Sexualprahlerei. Bei Brian Brown geht es immer nur darum, man will die Begriffe gar nicht sagen, die für Frauen hier verwendet werden, aber die müssen immer auf die Rolle geschoben werden und ein Mann zeigt sich immer daran, wie lange er noch stehen kann.
Ja, aber das ist ja das Problem, das Tom Cruise auch hat und das Problem, das er mit seiner Rolle hat. Er bleibt hier unsympathisch. Er vergisst Elizabeth Shue, die er auf Barbados kennenlernt, sofort, ja. Nachdem sie weg ist, steigt mit der anderen Frau ins Bett und am Ende nutzt er den Opfertod von Brian Brown. Das spoilern wir jetzt mal, den Film, den kennt ja eh jeder. Brian Brown schlitzt sich die Handgelenke auf mit Scherben. Er nutzt dann sozusagen, also er instrumentalisiert den Opfertod des besten Freundes oder sein Unterbewusstsein instrumentalisiert das, weil das ihn dann erst auf den richtigen Trichter bringt, dass er ein falsches Leben führt. Und dann rennt er dem Vater von Elizabeth Shue dann irgendwie die reiche Tür ein, um sie unbedingt heiraten zu können. Also diese Übersprungshandlungen faschen. Er erkennt seine eigenen Fehler gar nicht. Er glaubt ihn nur erkannt zu haben, weil Brian Brown tot ist. Ja. Und meint dann, das kompensieren zu können, damit, indem er den Familienmann spielt. Das ist auch eine ganz blöde, eine ganz dämliche Message einfach auch.
Ja, die Zäsur ist ein großes Opfer, wobei es eigentlich kein Opfer ist, sondern Brian Brown, der Prahlhans und gerne groß und Angeber, zerbricht schließlich an seinem Hedonismus. Er heiratet nämlich eine reiche, viel jüngere, sonnengebräunte Blondine, die Millionen besitzt. Und so trifft er seinen Ziehsohn auf Barbados, glaube ich, in der Karibik wieder. Die beiden haben sich entzweit, auch nach einer Affäre von Tom Cruise, der mit einer Fotografin liiert war. Das ist auch schon sehr früh im Film, dass die beiden auseinandergehen und treffen sich dann wieder in der Karibik, wo Cruise der Barkeeper ist.
Und also der Kapitalist, der Kapitalist ist ja nur in New York und zum Lazy Man wird er dann auf Barbados. Das ist ja auch eine Message an sich. Ne? Also dort halt, wo die Leute sowieso in der Sonne faul sind, werden die dann auch faul. Und ich meine, was ist das für eine Message für die 80er Jahre? Kann man sagen, das ist Wall Street Jahrzehnt und der große Kapitalismus. Reagan-Jahre ist ja schon alles, wird inzwischen schon fast schon so ein Klischee, das immer wieder zu sagen, aber Cruise Figur wird ja als Arbeiter angelegt und Brian Brown als Trickser. Die Message soll ja sein, wer nur Tricks die ganze Zeit in sich durchmogelt, der landet am Ende im Suizid. Ne?
Ja. Oder? Also Brian Brown verhöhnt Cruise, der noch immer hinter dem Tresen steht, wenn auch in der Sonne, damit, indem er ihn als Arbeiter bezeichnet. Du bist der Arbeiter, du wirst es nie schaffen, du wirst die Schlüssel nie finden. Während Brown selbst sich als Trickser sieht, dem es mit Tricks gelungen ist, diese Frau zu erobern, die ihn geheiratet hat, und jetzt hat er ganz viel Geld. Und er glaubt eben nicht, dass jemand mit ehrlicher Arbeit sozusagen reich werden kann oder seine Träume verwirklichen kann. Und Cruise verliebt sich in Elizabeth Shue und sie sich in ihn, und sie turteln im Wasserfall und küssen sich die ganze Zeit, und die Sonne geht unter. Und das endet dann, als Brian Brown ihn herausfordert und sagt, naja, aber du hast hier doch noch gar keine Frau bekommen, du hast diese kleine Blondine, aber was ist denn mit dieser reschen Geschäftsfrau da? Und das fordert Cruise heraus, und später zurück in New York City, als er sich entschuldigt bei Elizabeth Shue, die wieder kellnert, obwohl ihre Eltern Millionäre in der Fifth Avenue sind, dann sagt er zur Entschuldigung, wenn ein Mann herausgefordert wird von einem anderen Mann, muss er sich dieser Herausforderung stellen. Das heißt also, wenn jemand sagt, es wird dir nicht gelingen, diese Frau zu erobern, dann muss man hingehen und versuchen, diese Frau zu erobern. Und das gelingt Cruise, und diese Frau braucht ihn eigentlich nur als einen jungen Butler, Wasserträger, auch nicht mal zum Vorzeigen, sondern
so ein Dandy
also er soll ihr den Mantel abnehmen. Er ist also nichts als ein Begleiter.
Sie versagt dann auch in der Kunstausstellung ganz übel.
Ja, da wird er dann auch wütend, als er nicht vorgestellt wird und sich betrinkt, und dann beleidigt er den Galeristen und es kommt zu einer Schlägerei. Und vorher hatte er schon seine Sachen aus der geräumigen Wohnung der reichen Frau ausgeräumt, die es sicher verschmerzen kann, dass er sich verabschiedet. Er kann diese Demütigungen nicht mehr ertragen. Vor allem ermöglicht sie ihm nicht das, was er sich vorgestellt hat, dass er nämlich innerhalb kurzer Zeit Verkaufsleiter ihrer, ich weiß nicht, Modefirma oder Parfümfirma wird. Und die Lehre daraus ist, der Hedonist verzweifelt, der zerbricht im Alkoholismus daran, dass er eine junge, sonnengebräunte, allerdings etwas merkwürdig muskulöse Blondine geheiratet hat, konnte seine Träume, die er wahrscheinlich nie hatte, nicht verwirklichen. Und Cruise findet die wahre Liebe und klopft natürlich am Ende an die Wohnung von Elizabeth Shues Eltern in der Fifth Avenue. Und
das ist auch immer der große Trick, wie man
Geld nicht alles
ja ist. Das ist ja mal der große Trick, wie man dann irgendwie den Concierge überlistet und dann in letzter Sekunde in den Fahrstuhl noch reinlistet.
Ja,
ich wollte noch mal kurz sagen, es gibt ja einen 88er Film, über den wir weder heute noch beim nächsten Mal sprechen werden. Das ist Buster von Phil Collins. Aber mir ist aufgefallen, dass es doch irgendwie so gefühlsmäßig so sowohl in der Exotika auf der Insel, wo geht's bei Buster ja auch in dem Phil Collins Film, als auch im Soundtrack doch irgendwie so Überschneidungen gibt, ne? Also das typische Musik von 1988 wären Kokomo von den Beach Boys, Don't Worry Be Happy von Bobby McFerrin, also ganz grässlich. Und dann gibt's auch noch einen Live-Auftritt von Oswald, weißt du, dieser Reggae-Band, Don't Turn Around, zu der Elizabeth Shue und Tom Cruise tanzen. Also wer ein klassisches Bild von sehr schlimmer bis ekelhafter Musik von 1988 hören will, der kann sich diesen Film auch guten Gewissens reinziehen.
Es gibt zur Musik und zu den Soundtracks, die in den 80er Jahren gemacht wurden. Also das waren ganz entscheidende Elemente, dass es Soundtracks gab, also eher Anthologien von Songs, also zusammengestellte Hits, oft aus der Vergangenheit, manchmal neu, kreischende Gitarrensoli, immer zu Saxophon-Soli. Wir sprechen nachher über einen Film von Robert Town, Tequila Sunrise. Da wird sogar aufgeführt, wer die Saxophon-Soli spielt, nämlich David Sanborn. Und die Gitarren-Soli, die kreischenden E-Gitarren-Soli, werden von Lee Ritenour gespielt. Und bei Cocktail gibt es bei den Bar-Szenen natürlich Simply Irresistible von Robert Palmer, wenn also so zackig die Cocktails geschüttelt werden und die Gläser herumgeworfen werden, ne? Und meistens ist es der sogenannte Flugzeugträger Mainstream Rock von Leuten gesungen wie Richard Marx, John Parr, REO Speedwagon, Survivor und so weiter. Knallige Hymnen, die
Cheap
entweder
Trick.
Cheap Trick auch, ja. Und dann auch gänzlich Unbekannte, die aber immer diese kreischenden E-Gitarren-Soli und vor allem dieser gellende Gesang, den es nur in den 80er Jahren gab, der gellende, verhallte, pathetische Gesang, der ist all diesen Filmen eigentlich zu eigen. Und dann gibt es ganz lange von Musik unterlegte Passagen, wie etwa hier in Cocktail, der Wasserfall, in dem sie baden und dann wird übergeblendet zum Sonnenuntergang und dann sieht man sie nur noch als Scherenschnitte und dergleichen.
Ja, das stimmt,
also das sind richtige Tapeten.
Ja, diese Tapetensongs werden heute in Filmen nicht mehr so ausgespielt. Ich weiß nicht, ob das eine stilistische Entscheidung ist oder ob einfach Bands nicht mehr diesen Einfluss haben, wenn sie sagen, wir tauchen auf dem Soundtrack auf unter folgenden Bedingungen. Also die Songs werden nicht mehr wirklich als Erzählmuster eingesetzt, sondern nur als eingeblendete, weißt du, selbst bei Leuten wie Scorsese oder Tarantino, die extrem viel auf Song-Soundtracks setzen, wird eigentlich in den seltensten Fällen ein Lied wirklich komplett ausgespielt, ne? Gibt's eigentlich gar nicht mehr.
Ja, bei Scorsese wird natürlich viel zusammengeschnitten, aber auch das ist Musik, die unmittelbar in der Szene läuft, also die nicht aus dem Off kommt. Und dann sind es oft Songs, die eine Szene illustrieren oder die Hektik oder das Tempo noch steigern, während es hier meistens die elegischen Momente sind. Das ist auch in Tequila Sunrise so, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Und es ist in den meisten Filmen der 80er Jahre so, spätestens seit Flashdance, Footloose, das sind Filme, die auf Soundtracks und auf Hits aufbauen und die sozusagen in der Inszenierung die Videos für MTV immer schon mitgedacht haben, so dass damals war aber der Vorwurf auch, nein, das sind ja Videos als Kinofilme, Videos für MTV als Kinofilme inszeniert und daraus werden dann wieder einzelne Momente genommen, wie der Song Flashdance oder Maniac in Flashdance.
Ja, aber das hast du bei Top Gun und ganzen
Top Gun
und
natürlich,
Rocky IV und so weiter. Aber gut, das können wir gleich bei Tequila.
Take My Breath Away.
Ja, das können wir gleich bei Tequila Sunrise auch noch weitermachen. Vielleicht machen wir jetzt mal weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe. Musik von Jerry Goldsmith. Ja, das war aus Rambo 3. Rambo 3 ist ein extrem schlechter Actionfilm, aber jetzt, wie ich beim Wiedergucken gemerkt habe, doch ein Film, der mich dann doch nicht mehr kalt gelassen hat, weil er einzelne erzählerische Elemente hatten, die unabhängig von der aktuellen Situation in Afghanistan doch sehr bedeutend sind, wenn man mal darauf hinweist, ne? Also Mujahedin, also ich bin echt kein Experte, ne? Ich weiß nicht, ob Mujahedin und Taliban dasselbe ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, Hörer wissen das, die können dann irgendwie auch mailen. In diesem
nicht
Fall
dasselbe, werden sie nicht dasselbe.
Okay, also die Mujahedin, die haben ja schon eine Rolle gespielt in The Living Daylights, dem James Bond Film, der ein Jahr vorher kam. Also das war für die Amerikaner und die Briten ein sehr großes Thema, die Widerstandskämpfer Afghanistans als Widerständische gegenüber den russischen Invasoren, die ja Afghanistan bis 88 besetzt gehalten haben, aufzubauen. Die Amerikaner haben ja vorher wie in dem Vietnam-Film, wie auch in dem Rambo 2-Film, denn im Grunde genommen so eine Blaupause ist, was die Abfolge von Breakout of Captivity und Einbruch und also was die Abfolge der Action-Szenen angeht, es ist im Grunde genommen derselbe Film wie Rambo 2. So, nur dass halt die Gegner jetzt andere sind, weil die Amerikaner gedacht haben, wo kann man die Russen noch versuchen zu treffen, verlagern wir den Kriegsschauplatz mal nach Afghanistan jetzt. Aber ich muss sagen, es sind doch, also ich finde, dass die Kritik, die dort angebracht wird, so simpel, so platt, wie sie geäußert wird in so Kalendersprüchen, dass sie halt doch teilweise die Sache gut auf den Punkt trifft. Also es wird, wenn die Gräueltaten durch chemische Kriegsführung dort angesprochen, es geht darum, dass, also Rambo zum Beispiel, als er in Afghanistan ankommt, der geht in so ein Geschäft, wo er sich Waffen besorgen will. Ne? Da wird er komisch angequatscht. Rambo sagt gleich, ich bin kein Tourist. Ne? Der Besitzer sagt Verzeihung. Also er weiß also, dass man solchen Leuten anders begegnet als Touristen. Und dann sieht man an der Wand so ganz viele nachempfundene Holzbeine oder irgendwie so Gummibeine oder die jetzt Menschenbeine darstellen sollen. Und das ist ein nicht ausgesprochener, aber doch sehr subtiler Hinweis darauf, dass es sehr viele Opfer von Landminen dort gibt. Ne? Mhm. Also du siehst, du kannst in diesem Laden sehr viele Holzbeine kaufen, mhm. um dir das fehlende Bein damit zu kaschieren. Dann geht's weiter in diesem Waffenladen. Es gibt ja diese legendäre Szene, die ja als sehr witzig gilt. Ne? Was macht dieses blaue Licht? Der Verkäufer sagt, es leuchtet blau. Also halt, wo dieser Waffenfetischismus, dem Rambo bisher so angehangen hat, einfach damit auch karikiert wird, zu zeigen, es muss nicht auf jede Superwaffe, auf jede Supervehikel eine passende Erklärung geben. Manchmal sind die auch funktional so, wie man sie jetzt gerade sieht. Ne? Und also der Film handelt ja davon, später habe ich auch noch ein paar Fragen an dich, Arne, weil du dich ja als Belizist auch ein bisschen besser mit dem Krieg da auskennst. Also Colonel Troutman, also der Film handelt davon, dass der Ausbilder Richard Crenna, Rambos, dass der gefangen genommen wird und Rambo muss ihn halt befreien. Ne? Und dann kommen jetzt die ganzen harten Sprüche, die der gefangene Amerikaner dem russischen Major dann sagt. Sie erzählen der Welt von Frieden und Abrüstung und hier sind sie dabei, ein Volk zu vernichten. Dann sagt er über die Mujahedin, sie würden lieber sterben, als sich unterwerfen zu lassen. Man kann so ein Volk nicht besiegen. Wir wissen, wovon wir sprechen. Anlehnung an Vietnam. Dann zählt er sie alle auf. Alexander der Große war dort in dieser Hügellandschaft. Genghis Khan, die Briten, jetzt die Russen. Das ist ein Film, in dem es aber tatsächlich, Cäsar, es ist jetzt ein Film, in dem es tatsächlich, das ist der erste Rambo-Film später, also in Rambo 4, als es irgendwie nach Burma geht, ist es genauso. Das ist der erste Rambo-Film, in dem es tatsächlich um die fremdländische Bevölkerung auch geht, in deren Land Rambo einbricht, um jemanden zu retten. Also es ging ja in Vietnam, in Rambo 2 nicht wirklich um die Vietnamesen. Hier geht es tatsächlich zum ersten Mal um die Afghanen. So, also falls du dich damit auskennst.
Geht es tatsächlich um die Afghanen,
Er freundet sich an mit den Menschen. Es gibt leider kaum Frauen zu sehen. Das ist ein typischer Fehler der Regie, als auch der Erzählweise. Genau, die sind in den Hütten. Es gibt keine starke Frauenrolle. Das durfte man wahrscheinlich 1988 auch noch nicht erwarten. Soweit war das Kino nicht. Er freundet sich mit den Männern und mit einem Jungen an. So, was ich mich jetzt frage, ist, die Afghanen erzählen jetzt Rambo so, also die Russen vergewaltigen und schlitzen unsere schwangeren Frauen auf. So, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Vielleicht kann man das auch nicht wissen, ob das stimmt. Was ich mich frage ist, wenn ein Russe einen gefangenen Ami so foltert, meinst du, das gab's überhaupt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Der wäre doch eigentlich gleich ein dritter Weltkrieg aus. Also mit solchen Aktionen lösen doch eigentlich gleich den dritten Weltkrieg aus.
Ah, ich habe davon niemals gehört. Also beim Afghanistan-Krieg jener Jahre oder vielmehr bei der russischen Invasion war es ja so, dass die Amerikaner die Mujahedin mit Waffen unterstützt haben, mit CIA und also über den CIA wurden Waffen eingeschleust und zwar im Wert von Milliarden. Die Mujahedin waren die stellvertretenden Kämpfer für die Amerikaner und die Amerikaner haben sie munitioniert, anders hätten sie die Russen, die ja glaube ich mit etwa 60.000 Soldaten im Land waren, nicht zurückschlagen können nach einigen Jahren. Aber das war ein Stellvertreterkrieg, in dem die Amerikaner nur mit Agenten nur mittelbar teilgenommen haben.
Ich meine, Rambo ist ja letzten Endes wieder der White Savior, weil er für die Afghanen das Spiel gewinnt, das darf man auch nicht vergessen. Er ist als Actionfilm natürlich nicht so gelungen, weil das Erzählmuster von Teil 2 weiterführt. Insgesamt muss man sagen, ein Dschungelparcours als ein großes Element, oder das ist sozusagen so ein Action-Element der Szene, ist ja, dass es Rambo sich versteckt und dann einen Häscher nach dem anderen erledigt. Mhm. Das sieht im Dschungel natürlich viel besser aus als in diesen kalten, dunklen afghanischen Höhlen, muss man ja auch sagen. Ich weiß auch nicht, es gibt ja auch eine Szene, in der die Russen mit ihren Superhelikoptern dann so ein Dorf angreifen. Plötzlich, also so ein afghanisches Dorf von Widerstandskämpfern, liegt nicht in einer Hügelkette, wo man sich in Höhlen verstecken kann. Nein, das liegt auf einer offenen Ebene, auf den Plains. Und plötzlich kommt dann ein russischer Hubschrauber an und mäht das ganze Dorf nieder. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil wenn du Widerstandskämpfer bist, dann baust du dein Dorf nicht auf einer offenen Ebene, wo jeden Tag ein Hubschrauber vorbeikommen kann, um dich irgendwie mit Raketen in die Luft zu jagen. Ne? Also das ist teilweise auf eine Action-Szene einfach nicht so gut gelöst. Der Film endet übrigens mit der Widmung dieser Film ist dem tapferen Volk von Afghanistan gewidmet. Der Film hat ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr, wie die deutsche Prüfstelle heißt, ihm das Prädikat besonders wertvoll verliehen, was ja damals schon große Lachnummer gewesen ist, was man nicht verstehen konnte.
Es wurde auch protestiert dagegen. Ich kann mich an die Feuilletons erinnern.
Ja, ich meine, es ist ja auch so, ich meine, die Absicht ist gut gewesen, es war eine westliche Sicht auf die Auseinandersetzung zwischen Russen und Afghanen, man wollte die Widerständischen ehren, aber trotz allem, ne, also man hat auch die Subtilitäten, also sprich irgendwie die künstlichen Beine an den Wänden, um auf die Landminen hinzuweisen, also dieser Film hat Momente, er ist nicht ganz so schlecht, wie ich in Erinnerung hatte.
Ja, also das ist natürlich vor allem die amerikanische Sicht auf die Welt, die da abgebildet wird. Ne? Also der Patriotismus, der, also es wird sozusagen die amerikanische Freiheit am Hindukusch verteidigt. Aber das haben wir dann später in Deutschland auch gehört, dass unsere Freiheit da verteidigt wird.
Stimmt. Gut, dann haben wir den Rambo auch abgehakt. Jetzt machen wir weiter mit einem Film von dir und einem wunderbaren Song von Grace Jones, Libertango. I've seen that face before. Mhm. Ja, war aus Frantic, ne, dem Film von Roman Polanski. Ja. Ich will es mal gleich vorwegnehmen, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt wie ein ganz grober Sexist klinge. Ich muss es einfach sagen, weil mir ist es einfach total aufgefallen. Betty Buckley, die Schauspielerin, die Ehefrau Harrison Fords dort spielt, war in seinem Alter, also sprich 49 und oder 48, nein, warte mal, da war er 46, 46 und sie sah da aus wie so ein Golden Girl. Also mit so einer Oma-Festfrisur. Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich behaupte auch,
dass traumeliert an das.
Ja, ich behaupte, dass Roman Polanski das mit Absicht gemacht hat, weil er, ich weiß aber mit Emmanuelle Seignier, die ja die zweite Hauptrolle spielt, damals schon verheiratet war oder eine Beziehung hatte. Aber ich glaube, er wollte sehr. Er wollte einen sehr, sehr starken Kontrast herstellen zwischen diesen beiden Frauen, also der Oma Betty Buckley und der erotischen jungen Emmanuelle Seignier. Also es ist fast schon frauenfeindliche Darstellung einer 46-jährigen Frau. Nun gut, aber es ist ein Film über einen Amerikaner in Paris, wie man sagt. Keiner kann Französisch. Würden die Franzosen dort Englisch sprechen, wer hätte der Film eine ganz andere Wendung genommen? Aber kein Franzose kann Englisch.
Ja, oder gebrochen. Also der Polizeikommissar spricht etwas Englisch. Ein Concierge spricht Englisch. Der muss ja Harrison Ford auch erstmal erklären, wie seine Frau aus dem Hotel entführt wurde. Nämlich
der wird ja auch so sauer, entschuldige, ganz kurz, der wird ja Harrison Ford auch so sauer, ne? Was machen Sie hier eigentlich die ganze Zeit? Sie flachsen rum und dann sagt der Franzose auch, jetzt passen Sie mal auf.
Auf dem Polizeirevier,
Das Polizei und wir arbeiten hier. Ne?
Ja, da wird auch das Vorurteil von den laxen Franzosen auf dem Polizeirevier bestätigt, die während der Aufnahme der Personalien noch lachen auf Französisch. Das kann Harrison Ford gar nicht verstehen und er denkt, man mache sich lustig über ihn. Das ist etwas, das sich durch den Film zieht. Der Antagonismus zwischen Amerikanern und Franzosen, französische Eigenheiten. Die Harrison Fords Ehefrau, wie heißt die Schauspielerin? Man hat sie später nicht.
Betty Buckley.
Betty Buckley, also eigentlich ein eingängiger Name. Man hat sie später nicht mehr gesehen.
Na doch, sie wurde tatsächlich so ausgegraben, muss man sagen, durch von Shyamalan, M. Night Shyamalan, der sie in Split besetzt hat.
Na, das
und
wusste
in dem unterschätzten sehr guten Film The Happening.
Also ein zweiter Film von Shyamalan.
Ja, aber das war dann halt natürlich dann 25 Jahre später, ne?
Und dann war sie tatsächlich großmütterlich, ne?
Ja, da hatte sie endlich, aber da hatte sie das großmütterliche Alter auch sehr gut und mit Würde auch irgendwie auch ausgefüllt. Hier wurde sie ja nur als Großmutter inszeniert. Also das ist ja auch das Problem. Harrison Ford ist ein Sexsymbol, Emmanuelle Seignier ist eine erotische Frau. Man will ja eigentlich gar nicht, dass Harrison Ford Betty Buckley wiederfindet. Das interessiert man. Man will ja eigentlich, dass er mit Emmanuelle Seignier. Ja, also, das klingt total übel jetzt, ne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, total übel, aber ich kann ja auch nur. Ich bin ja auch nur drauf reingefallen, was Roman Polanski uns hier suggerieren wollte.
Ja, also Harrison Ford ist natürlich sehr daran interessiert, die Frau, die er liebt, seine Ehefrau wiederzufinden. Und er sagt auch mehrfach, niemals würde meine Frau im Arm eines ehemaligen Liebhabers, den sie vor 20 Jahren, übrigens während der Hochzeitsreise, als sie mit Harrison Ford schon einmal in Paris war, das Hotel verlassen, als jemand in der amerikanischen Botschaft das insinuiert, sagt er, verwechseln Sie nicht Ihre Frau mit meiner. Das kann sich Harrison Ford überhaupt nicht vorstellen, dass seine Frau, die sind ja erst seit wenigen Stunden in Paris aus San Francisco gekommen, der Koffer wurde vertauscht und er duscht und seine Frau bekommt einen Anruf und kurz darauf verlässt sie das Zimmer und er schläft auf dem Bett ein, das Frühstück ist gekommen. Einige Stunden später wacht er auf und seine Frau ist nicht zurückgekehrt und dann beginnt die große Suche einmal nach dem vertauschten Koffer. Darin muss ja das Geheimnis verborgen sein. Es ist dann eine kleine Statuette der Freiheitsstatue. Darin befinden sich aber nicht Drogen, sondern es ist ein, das heißt glaube ich Kryptonite oder so ein Kryonit. Und das ist...
Fast wie bei Superman.
Ja, das ist so eine Art Stecker, der die Abkopplung einer Raketenstufe bewerkstelligt oder die Zündung einer Atombombe. Ja, das erfährt man aber das erst ist, das sehr ist, spät. Das ist ein MacGuffin wie bei Hitchcock.
Das ist so, es ist, ja, und vor allem, ich finde, das ist der Moment, in dem der Film so ein bisschen Fokus verliert. Da wird der Film zu groß, weil wenn es um nukleare Sprengsätze oder die Freischaltung nuklearer Sprengsätze geht, dann würde man nicht so Hiopai-Kripo-Leute schicken. Dann würde es so Interpol schicken, CIA, FBI. Mhm. Also der wird mit lokal französischen Mitteln versucht, irgendwie diesen großen Thema zu widmen. Es geht ja auch um den Konflikt von arabischen Terroristen gegen Israel, also da wird ja wahrscheinlich auch eine biografische Nuance von Polanski, der Jude ist, halt auch mitgespielt haben können.
Aber die Israelis werden sehr kurz erwähnt und die Araber sind natürlich holzschnittartig und die Amerikaner sind vertreten durch die amerikanische Botschaft, also nicht mal von Agenten.
Ich finde halt, also das größte erzählerische Ärgernis an diesem ansonsten tollen Film ist, als am Ende, das spoilern wir jetzt auch, jeder kennt den Film, als Emmanuel Seigner erschossen wird, ist damit auch die Reunion zwischen Betty Buckley, Betty Golden Girl Buckley und Harrison Ford damit auch total versaut. Ne? Also man trauert ja dann, am Ende des Films steht nur der Tod einer unschuldigen Frau, die in das Fadenkreuz dieser Terroristen geraten ist, so wie Harrison Ford auch. Und man verlässt den Film mit dem Gedanken, warum ist diese Frau gestorben und nicht, hey, Harrison Ford hat seine Ehefrau wieder bekommen oder die Terroristen können die keine Atombomben losschicken, sondern man denkt ja einfach nur noch an das unschuldige Opfer dieser jungen Frau einfach. Und da wird innerhalb der letzten Minuten der erzählerische Fokus komplett neu gesetzt und das zerstört für mich einfach den Gesamteindruck des Films.
Also die Erwartung ist möglicherweise, dass die Frau stirbt, dass die Frau nicht zurückkommt, dass die Frau, man weiß schon durch einen Telefonanruf, dass sie noch lebt, aber es könnte ja auch sein, dass sie schon gar nicht mehr lebt und sie noch immer, also dass Harrison Ford und Emmanuel Seigner noch immer auf der Jagd nach ihr sind und immer noch versuchen, sie zu befreien und tatsächlich ist sie gar nicht mehr da. Aber sie wird dann im Schnellboot herangebracht und es ist Emmanuel Seigner, die sich auch nicht rechtzeitig vom Tatort entfernt, die dann von einem bereits niedergestreckten Araber hinterrücks erschossen wird, nicht ohne, dass sie vorher noch den kleinen Stecker an sich nehmen würde, den sie dann später in die Jacketttasche von Harrison Ford steckt, der dann, als die Amerikaner auf ihn zulaufen, den Stecker in die Seine wirft. Erstaunlicherweise springen sie nicht sofort hinterher, um aus dem Modder des Flusses dieses vielleicht 10 Zentimeter, 5 Zentimeter, so ungefähr 10 Zentimeter große Teil zu fischen. Nur, diese Gerätschaft, dieses kleine entscheidende Teil ist ja, wie es bei Hitchcock immer heißt oder wie Hitchcock es genannt hat, ein MacGuffin. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wie in so vielen Hitchcock-Thrillern, an die Frantic auch angelehnt. Es gibt auch deutliche Verweise darauf. Das ist nur das Movens, das die Handlung in Gang setzt. Und es geht hier um um kulturelle Besonderheiten, es geht um die Undurchsichtigkeit von Situationen, es geht um Hotelzimmer, die alle gleich aussehen, es geht um Bars und Diskotheken, es geht um erotische Anziehung und um die Undurchschaubarkeit internationaler Affären, Komplotte und Verschwörungen, die Harrison Ford überhaupt nicht durchschauen kann. Er ist übrigens Chirurg. Und noch eines zu Betty Buckley.
Ja.
Weshalb die Frau, die Ehefrau so besetzt wurde. Polanski, der ja schon lange nicht mehr in den USA drehen konnte, der Film wurde auch deshalb von Warner Brothers in Paris produziert, zeigt ein amerikanisches Ehepaar aus San Francisco. Harrison Ford ist Chirurg. Ich glaube, von der Frau erfährt man das gar nicht. 20 Jahre nach ihrer Hochzeitsreise kehren sie nach Paris zurück. Und Harrison Ford ist eingeladen zu einem Chirurgenkongress. Internationale Chirurgen warten auf seine Rede. Das ist auch wie bei Hitchcock in Der Mann, der zu viel wusste mit James Stewart. So, und die Normalität dieses Paares, ein etwas mürrischer amerikanischer, auch ein etwas ungeduldiger amerikanischer Chirurg, der seine Ruhe haben möchte und der die Romantik von Paris klischeehaft genießen möchte, dem wird die Frau entwendet und er fällt aus allen Wolken. Und er ist von Anfang an gegenüber Concierge und französischen Polizisten und amerikanischer Botschaft, er ist überall ungehalten, wütend, er ist unverständig, er beleidigt alle, so dass er niemanden mehr hat. Nur eine
aber
Frau,
das würde,
Emmanuelle Seignier, eine Französin.
Das würde ich ihm aber,
ja.
Ich finde, dass er schon, dass Harrison Ford relativ schlau Zusammenhänge ziehen kann zwischen den Kofferinhalten, der Bar, in der er gehen muss, dass er die Leichen, dass er die Tatorte schnell verlässt, wo er Leichen findet, weil der Film heißt ja frantic und hektisch, ne, also auf Deutsch übersetzt hektisch. Und ein großes Thema der Polanski-Filme generell ist ja die Frage, spinne ich eigentlich oder nehme ich die Dinge wirklich so wahr, wie sie sind? Das war ja schon ein großes Thema bei Rosemary's Baby, wo über lange Zeit nicht klar ist, ob sie nicht doch verrückt ist, ob sie wirklich das Kind Satans in sich trägt, was wollen die Leute eigentlich? Bin ich eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs? Stimmt das alles? Bei Tanz der Vampire, genau, bei Tanz der Vampire hast du das auch. Gibt es das? Oder bin ich derjenige, der in diesem Schloss sich alles nur einbildet? Am stärksten hat man es natürlich im Tenant, der Mieter, Locatea von 1977. Dürfte sein erster Film gewesen sein, den er aus seinem Exil nicht mehr in den USA gedreht hat. Chinatown war 74, der Mieter war 76. Dieser Film handelt ja nur davon, wie er als Polanski, als Mieter terrorisiert wird und sich die Frage stellen muss, spinne ich jetzt eigentlich oder nicht?
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine Sache, der Harrison Ford in diesem Film eigentlich, also es steht ja zu keiner Zeit für uns als Zuschauer in Frage, dass da was nicht stimmt, dass seine Frau tatsächlich entführt wurde. Also wir wissen eigentlich, dass sie nicht wirklich auf der Flucht vor ihm ist, sondern dass sie entführt wurde und weggebracht wurde. Weil du gerade von Harrison Ford nochmal gesprochen hast, ich kritisiere ihn ja so oft und ich finde auch, dass er in dem Film nicht wirklich überzeugend den Arzt spielt. Aber man muss das honorieren, dass diese mittlere 80er Phase, gerade nach dem zweiten Indiana Jones, diejenige gewesen ist, in der er wirklich versucht hat, in verschiedenen Rollen was zu erreichen, die man ihm nicht zugetraut hätte. Er hat ja den einzigen Zeugen gemacht von Peter Weir, dann ein Jahr später mit Weir nochmal Mosquito Coast, dann kam erst Frantic und dann kam erst der dritte Indiana Jones, ab dem er dann erkannt hat, dass er eigentlich im Actionfach doch ein bisschen besser aufgehoben ist. Aber er hat in diesen mittleren 80ern wirklich probiert, im sogenannten Charakterfach dann doch nochmal was zu erreichen.
Ja, wobei, also der einzige Zeuge, den muss man gelten lassen, Mosquito Coast auch, also es sind die Filme von Peter Weir. Einige Jahre später...
Die sind ja auch gut, klar.
Ja, einige Jahre später ist er in Auf der Flucht von Andrew Davis, ein sehr, sehr guter Action-Thriller, der auch von einem Komplott eigentlich handelt oder von jemandem, der... wie heißt nochmal dieser Arzt, der immer auf der Flucht ist? Nicht Dr.
Kimble.
Dr. Kimble, genau. Dr. Kimble ist auf der Flucht und er sieht sich lauter Kräften ausgesetzt. Er hat überhaupt keine Chance, ist also auf sich allein gestellt und wird durch verschiedene Städte gejagt und hat gar keine Chance. Hier in der fremden Stadt des Französischen nicht mächtig, hat er eigentlich auch keine Chance. Er kann die Zusammenhänge nicht begreifen und er hat nur eine einzige Verbündete und das ist eine junge drogenabhängige, liederliche Frau, die den anderen Koffer, in dem die kleine die Freiheitsstatuette ist, nach Paris gebracht hat. Und die hat zunächst, die begreift zunächst auch nicht, was passiert ist, hat den falschen Koffer ins Schließfach gebracht, verfolgt von Agenten. Und vor allem möchte sie die 10.000 Francs haben, die ihr für diesen Kurierdienst versprochen wurden.
Was ja eigentlich nichts ist, ne?
Ja, eben, aber das ist einer der wenigen Running Gags oder einer der wenigen Momente des Humors in dem Film, dass sie immer wieder darauf zurückkommt, dass man ihr die 10.000 Frauen noch nicht gezahlt hat, obwohl Harrison Ford ihr schon 11.000 oder 12.000 gegeben hat. Darauf kommt es ja nicht an, denn das sind 2.000 Dollar ungefähr. Aber noch bis zum Ende, noch als das Schnellboot anlegt und sie den Arabern sagt, ihr habt mich noch nicht bezahlt, ich bekomme doch 10.000 Francs von euch, wird dieser Running Gag durchgehalten. Während es ein sonst sehr humorloser, eigentlich grimmiger Film ist, in dem man eben immer zu befürchten muss, dass die Ehefrau nicht zurückkommt. Sie ist aber das Einzige, was zu Harrison Ford tatsächlich zurückkehrt, dem alle Illusionen genommen werden. Ne? Einmal telefoniert er mit den daheim gebliebenen Kindern. Ich glaube, er hat 3 Kinder. 2 sind noch sehr jung und er telefoniert Tränen erstickt mit ihnen und will ihnen vorgaukeln, dass alles in Ordnung sei, obwohl man deutlich hört und der Sohn am Telefon hört das auch, dass nichts in Ordnung ist. Und er sagt ihnen natürlich nicht, dass die Mutter entführt wurde. Das alles spielt, das ist eben die Hektik des Films, innerhalb von 2 Tagen ungefähr. Der Kongress findet derweil statt und er trifft immer zu Chirurgen, die auch zu diesem Kongress gehen und die als Mischung aus Touristen und Handlungsreisenden in der Stadt
sind. Vor allem in denselben Nachtclubs, in der zufällig genau, auch ist. Ja, und immer läuft Grace Jones.
Und am Flughafen und alle sehen diese Frau Emmanuel Seigner, die inszeniert wird in Leder, im Lederrock und mit Lederkappe und im engen roten Kleid. Und einmal tanzt sie zu diesem Grace Jones Song.
Mit ihm sogar. Aber dieser Grace Jones Song, weil wir haben doch über die Soundtracks gesprochen und dass sie ein erzählerisches Element darstellen. Es ist ein Film, der aufgrund seines Akkordeons und des Tango-Rhythmuses natürlich gut zur Stadt der Liebe passt. Aber es ist ja ein Film, dessen Inhalt überhaupt nichts mit der Story zu tun hat. Das fand ich ja gerade so erfrischend. I've seen that face before. Mhm. Es gibt eigentlich in diesem Film keinen Moment, in dem es darum geht, dass man jemanden wiedererkennt. Nee. Und dann daraus eine logische Handlung, Folge für die Handlung dann erzielt. Das ist einfach nur ein schön klingendes Lied, das zu Paris passt. Also ganz, ganz simpel instrumentalisiert und auch gut instrumentalisiert.
Ja, also man hat damals eine Grace Jones gehört, aber schon einige Jahre vorher bei Nightclubbing. Und es gibt eine Szene, da sitzen sie im Auto und Seigner, die am Lenkrad sitzt, fragt Harrison Ford, welche Musik hören Sie denn? Dann sagt er, ja, aus dem Radio, alte Songs. Dann sagt sie, ja, ich auch, alte Songs. Und dann erklingt dieser Face-Song von Grace Jones und dann sagt er, ja, aber das ist doch neu. Das ist doch nicht alt. Dann sagt sie, wieso? Das ist 3 oder 4 Jahre alt. Ne? Das ist ein alter Song. Und das ist ihr Lieblingslied und es ertönt mindestens 3 oder 4 Mal. Es kommt aus dem Radio und als Harrison Ford mit seinem kleinen Sohn telefoniert, hört man das im Hintergrund. Da ist nämlich eine Hausparty in San Francisco und dann fragt Harrison Ford bei aller Trauer, bei aller Panik, was ist denn das für ein Lied im Hintergrund? Er sagt, ja, das ist Grace Jones. Ne? Mhm. Und er sagt, den Song habe ich auch gerade gehört in Paris. Ne? Merkwürdigerweise, sicher hatte die Plattenfirma auch ein Interesse daran, dass Grace Jones da eingesetzt
wird. Ja, aber guck mal, sie wurde doch groß mit La Vie en Rose, ne? Der Coverversion von Piaf. Eigentlich, die singt ja auch Französisch in dem Lied. Es wäre ja eigentlich praktischer, es hätte auch romantisch mäßig halt auch fast besser gepasst, den einzusetzen. Aber gut, Polanski hat sie wahrscheinlich irgendwie in den Song verliebt und wollte ihn dann unbedingt haben.
Die Modernität oder zu zeigen, wer Emmanuel Seigner ist. Sie ist die animalisch tanzt zu diesem Grace Jones Stück. Ich weiß nicht, ob so 1987 war das eigentlich nicht, oder 88 dann schon, als es, ich habe sogar gesehen, 1989 lief der Film noch in deutschen Kinos.
Ja, bei uns lief der 89er, aber war Grace Jones schon total durch. Ne? Also, das Slave to the Rhythm war ihr letzter Hit.
Ja. Und der war von 85. Der war später, ja.
Und 85 war Slave to the Rhythm. Das war ihr letzter großer Hit.
Das war nicht die Musik der Stunde. Also den Moment hatte Polanski verpasst. Ich vermute aber, dass Emmanuel Seigner ein gewisses Interesse daran hatte. Oder Polanski hat sie mal zu so einem Lied, zu dem Lied oder zu Songs zur Musik von Grace Jones tanzen gesehen und er wollte unbedingt diese Frau inszenieren, die auch so gar nicht zu Harrison Ford passen hat. Natürlich ist da eine gewisse Anziehung. Man weiß aber auch nicht genau, wie sie nun in dieser kurzen Zeit, da sie immer mit ihm auf der Jagd nach irgendetwas ist, so eine große Sympathie für ihn entwickeln kann. Und man hat eher den Eindruck, dass sie in ihm eine begehrenswerte auch Vaterfigur sieht, als dass er umgekehrt von ihr so affiziert wäre. Einmal ist er in ihrer Dachgaube, in ihrer Dachwohnung.
Naja, er legt genau, sich nackt hin.
Ja, aber vorher...
Du, er kriegt ja übrigens, das ist eine Sache, die bei Polanski oft unterschätzt wird. Polanski macht oft sehr kurze, aber sehr grobe und brutale Schlägereien. Ne? Also auch, als er mal einmal Jack Nicholson die Nase aufgeschlitzt hat. Und hier ist es ja einer der Terroristen, der Harrison Ford einen derart gezielten Kopftritt Tritt gegen den Kopf verpasst, dass er sofort bewusstlos wird. Und das sah total gut aus.
Ja, allerdings hat er, also er tut so, als sei er der Liebhaber. Er kommt dann von außen durch die Dachluke, legt sich ins Bett und ruft dann, Schatz, wo bist du denn? Tut so, als hätte er geschlafen. Und während, als er ausgenockt wird, ist er zwar nackt, aber er hat einen Stoffaffen vor dem Geschlechtsteil. Ne?
So wie John Cleese,
das Porträtfoto, hat er den Stoff. Und er lässt den Stoffaffen auch nicht fallen, als er ohnmächtig wird, sondern hat noch immer den Stoffaffen. Und später erwacht er auf einem Hausboot, wo er schon wieder eine Band probt, die ihn aber gar nicht beachtet. Er weiß nicht, wo er sich befindet, aber Emmanuel ist dann auch da. Ne? Interessant, aber das ist Emmanuel. Noch ein Wort zu Emmanuel Seigner. Einige Jahre später, 1992 oder 93, wollte Roman Polanski ein Denkmal für Emmanuel Seigner drehen. Das hat er auch gemacht, nämlich der Film Bitter Moon mit Peter Coyote.
Über den sprechen wir noch.
Und Emmanuel Seigner, das ist eben die Milch, die über die Brüste läuft. Ne?
Ja, das ist aber auch nicht ihre letzte Rolle in einem seiner Filme.
Nein,
sie hatte in Die Neuen Pforten, ne, mit Johnny Depp hat sie auch nochmal so eine satanische Botschafterin gespielt.
Einige Jahre später.
Ja, machen wir erstmal weiter. Jetzt kommt mein letzter Film für heute und der vorletzte insgesamt mit Musik, die jeder kennt, weil sie einfach so typisch ist für diesen Regisseur, der die Musik selber komponiert. John Carpenter. Ja, das war aus Sie leben. Sie leben gilt heute als Schlusspunkt seiner goldenen Strecke, die mit Darkstar 74 einsetzte und mit diesem Film 1988 endete. Ein Film, der seinerzeit zwar ein Hit war, das wird oft vergessen, er war auf Platz 1 der amerikanischen Charts, aber er galt für viele Jahre als misslungen. Heute gilt er als prophetisch. Die Beschreibungen, also die Zuschreibung dieses Films sind so zwischen schon so oft gebraucht worden, dass ich es fast schon zu klischeehaft finde, davon jetzt zu sprechen, aber er gilt halt sozusagen als alles jetzt in Anführungszeichen als Kommentar gegen die turbokapitalistische Reagan-Ära. Es geht darum, dass einfache Arbeiter sich Sonnenbrille aufsetzen und durch diese Sonnenbrille erkennen, dass in Wirklichkeit viele ihrer Mitmenschen, die sie sehen, Außerirdische sind, die sie ausbeuten und zu stummen Konsumenten machen sollen. Ich habe den Film nochmal angesehen und fand ihn auch wirklich, wirklich richtig gut. Also es gibt viele Essays, die Frage behandelt haben, ob die heutigen Rebellen, also Roddy Piper, ein Wrestler, spielt eine der Hauptfiguren, die andere Hauptfigur wird von Keith David gespielt. Das sind Arbeiter aus der Arbeiterklasse, der linken Arbeiterklasse. Es gibt viele Essays, die Frage behandeln, ob heutige Rebellen gegen das System nicht eher Rechte sein würden. Ne? Also ob man nicht irgendwie, ob man da nicht irgendwie die Zielgruppe oder ob man nicht irgendwie diejenigen, die gegen solche Leute protestieren, ob es nicht so rechte Idioten wären, statt irgendwie so linker Arbeiter. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Der Film spielt in Downtown Los Angeles, also quasi im assigeren Teil von Los Angeles, dort, wo die Hochhäuser stehen. Es gibt da so Skid Row-artige Zeltplätze, wo halt die ganzen Arbeiter abends unterkommen, die dann auch von so Zeltstädte, die dann plattgewalzt werden, vom Polizisten. Also es ist ein Film, der den Aufstand der Arbeiterklasse gegen die Oberen behandeln. Und das ist sozusagen auch sein erster Film, der lange Zeit nicht erklärt, worum es eigentlich geht. Also jeder weiß ja, dass es um diese Masken geht, um die Sonnenbrillen und die Aussichten, die dahinter stecken. Aber ich habe jetzt mal versucht, den Film ohne jede Vorkenntnis mal anzugucken. Und wenn man nicht weiß, worum es geht, dann hält man das bis zur 40. Minute durch. Mhm. Man hat bis zur 40. Minute, als erstmals Roddy Piper die Sonnenbrille aufsetzt, keine Ahnung, worum es in diesem Film geht, nur dass über das TV-Signal irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und ich will noch mal ganz kurz was sagen zu Roddy Piper, weil der so unterschätzt wird. Das ist ja ein Wrestler, der für John Carpenter für diesen Film so ausgegraben wurde als Schauspieler. Er ist jetzt kein super toller Schauspieler, aber ich finde, dass er in dieser Hau-drauf-Rolle, so wie auch Jack Burton in Big Trouble in Little China von Kurt Russell so eine war, dass er nicht nur gute Sprüche macht. Ne? Also er spricht die Außerirdischen an und sagt, sie sehen aus, als hätten sie ihr Gesicht vor 30 Jahren in ein Käsefondue gesteckt. Mhm. Oder er sagt auch, als würde man ein Schwein parfümieren. Und er ist so ein Hau-drauf-Typ, der nie die Gesetzmäßigkeiten in Frage stellt, ne, sondern einfach die Brille aufzieht und sagt, okay, jetzt muss ich diese Außerirdischen töten, die müssen jetzt auf einmal irgendwie weg. Ne? Aber es gibt eine Szene, die er wirklich gut schauspielert, über die kaum einer gesprochen hat und die zeigt, dass es alles doch ein bisschen komplizierter ist. Es gibt einen Moment, in der so eine Infiltration in die Basis der Außerirdischen vornimmt und dort bei so einer Führung sieht, wie ein Mensch von dieser Erdstation aus per Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum katapultiert wird, sofort auf einen anderen Planeten. Und dann gibt es einen Schnitt, den Carpenter gut gemacht hat, dann sieht man zum ersten Mal das Gesicht Roddy Pipers, wie ihm die Kinnlade runterfällt und wie erstaunt. Es ist das erste Mal in dem Film, das einzige Mal, dass Roddy Piper versteht, dass er es hier mit einer Macht zu tun hat, die über Naturgesetze verfügt, über physikalische Möglichkeiten, die er niemals als Erdenmensch wird verstehen können. Das fand ich einfach total gut gespielt und das zeigt auch, dass es nicht nur so ein Baller-Abfilm ist, wir nehmen die Schrotflinte und jagen alle Außerirdischen Luft, sondern es wird auch gezeigt, dass diese Außerirdischen etwas auf die Erde gebracht haben, das so groß ist, dass es niemals erfasst werden kann.
Ja, also dieses Thema der Heloten oder der auszubeutenden Massen, also der Arbeitsmaschinen oder der Arbeitsmenschen, das geht ja sogar auf Metropolis zurück. Was mir hier ebenso so wenig einleuchtet wie bei Invasion of the Body Snatchers sind eben diese Außerirdischen. Ich wünschte, es wären Menschen, die da agieren würden und keine Außerirdischen. Also, dass eine außerirdische Macht gebraucht wird, um auch diese soziologische Gegebenheiten zu zeigen.
Ja, aber das wäre dann nicht Carpenters Sujet. Ne? Ja, also genau. Also Carpenter musste halt die Außerirdischen benutzen, die übrigens auch, finde ich, wirklich gut aussehen. Also Graffiti von diesen außerirdischen Skelettköpfen sind inzwischen bekannt geworden, genauso wie die Befehle, die sie äußern. Mhm. Consume, Obey und so weiter. Das hat eine richtige politische Bewegung losgelegt. Es ist ein politischer Film. Keiner redet über Escape from New York, wenn es um politische Filme geht. Es ist nicht ansatzweise ein Westernfilm. Und das Interessante ist ja, die Außerirdischen, also gerade in Bezug auf den Klimawandel und die Klimakrise, ne? Also sie sind diejenigen, die, das wird im Film auch gesagt, die das Kohlendioxid in unsere Atmosphäre sozusagen reinschieben. Ne? Also die sorgen für das Umweltdesaster. Das kann natürlich, heute würde man den Film anders sehen, aber es soll natürlich auch entschuldigend gemeint sein, dass anscheinend die menschliche Industrie gar nicht so einen Schaden verursachen kann. Ne?
Na, also ich glaube, es ist nicht so recht zu instrumentalisieren, etwa von der Klimaschutzbewegung, wenn man also annimmt, dass Außerirdische all das CO2 in die Welt bringen. Ne? Das wär kontraproduktiv.
Wäre zu schön.
Ja, kontraproduktiv für die Aktivisten. Und man wird sich heute nicht mehr darauf einigen können, dass man das mit Außerirdischen zu tun hat. Möglicherweise gibt es in Deutschland eine Partei, die dergleichen unterstützen würde. Ne?
Ja, allerdings.
Und die sich die begeistert, die diese Idee aufgreifen würde. Aber du hast recht, es ist ein außerordentlich spannender Film. Ich kann mich erinnern an die Kritiken in den Feuilletons, die waren damals eher unentschlossen. Und es war, hieß sogar in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ein Spätwerk von John Carpenter, ne, der freilich
ja, und er war jedes damals Jahr einen erst,
Film gedreht hat.
Ja, ich wollte sagen, und er war damals erst 40. Ne? Ja. Also wir haben es, glaube ich, schon, als wir... Welche 80er Jahre haben wir ins Letzte besprochen? Wir haben, glaube ich, 83 und da habe ich über Christine geredet. Da galt er auch schon als einer, der ein Spätwerk macht.
Ne?
Der
war Meister, ja.
88, also es ist eine Goldstrecke. Also ich weiß, der Begriff ist total irgendwie überstrapaziert, aber es ist eine Goldstrecke, die er in 14 Jahren von 74 bis 88 hingelegt hat. Nicht alle Filme sind gleich gelungen und auch dieser Film hat seine Schwächen. Alle reden natürlich über die 6-minütige Schlägerei zwischen Keith David und Roddy Piper, weil Keith David die Sonnenbrille nicht aufsetzen will. Ich hatte Carpenter mal im Interview gefragt, warum er diese Kampfszene so lang gemacht hat, diese Hinterhofklopperei, und er meinte einfach irgendwie, es war ihm einfach wichtig zu zeigen, dass man die absurdeste Sache, nämlich eine Sonnenbrille aufzusetzen, um damit dann Dinge anders zu sehen, dass man jemanden überzeugen muss, sowas zu machen. Es wird ja zum Beispiel auch nie geklärt, wie die Sonnenbrillen überhaupt entstanden sind, wer die gebaut hat. Es muss ja irgendjemanden gegeben haben, der gewusst hat, dass es Außerirdische sind und sie so ein Heads-up geben wollte und gesagt hat, pass mal auf, ich konstruiere euch jetzt ein bestimmtes Glas. Aber das ist ja auch ein Teil dieses B-Genres, dem Carpenter, das sich annimmt.
Richtig.
Dass bestimmte Begebenheiten einfach gar nicht geklärt werden können oder sollen, weil sie keine Rolle spielen. Es geht halt darum, um die Action.
Ja, also das ist ein sehr, sehr gutes B-Movie, und man muss immer bedenken, dass er eigentlich seine Filme vom B-Movie her dreht mit den Mitteln des großen Hollywood-Kinos und mit größeren Budgets. Aber seit Eyes Without a Face sind solche Elemente wie eben Röntgenbrillen, Röntgenblick, Sonnenbrillen und dergleichen in Science-Fiction-Thrillern verbreitet, ne? Und man fühlt sich ja dann auch immer gleich aufgehoben, wenn so eine Brille aufgesetzt wird oder Laserstrahlen oder Röntgenstrahlen ausgesandt werden. Das gehört eben zum Genre-Kino. Eine letzte Frage, ich weiß gar nicht, welchen Film Carpenter anschließend gedreht hat, also zu Beginn der 90er Jahre.
Weißt du das? Tja, verdrängt man oft. Er hat danach die bis dahin längste Pause seiner Karriere eingelegt, weil er schon gemerkt hat, irgendwie, er hat ja, sie leben noch für Live-Films gemacht, eine Independent-Firma, aber dann wurde er wieder von Hollywood nochmal gelockt. Und dann hat er mit Daryl Hannah und Chevy Chase Memoirs of an Invisible Man gemacht.
Ah, Remake,
Der Unsichtbare.
Jagd auf einen Unsichtbaren, glaube ich.
Ja. Und der diese klassischen Szenen hat, man sieht da nur die Sonnenbrille durchs Bild wackeln, weil der restliche Körper so verdeckt ist. Also ein ganz schrecklicher Film. Er hat versucht, eine Komödie zu machen. Es gab große Auseinandersetzungen zwischen ihm, der auch schon absteigend war, und Chevy Chase, der auch schon längst absteigend war. Und also sozusagen zwei Altstars, die sich behagt haben über die Ausrichtung des Films. Also Carpenter hat ja Humor und Chevy Chase hat auch Humor, aber ein großer Streitpunkt des Films war halt, dass er halt nicht zu humoristisch sein sollte. Ne? Ach, ich erinnere mich an so eine blöde Skifahrt, wo man nur die Skier sieht und die Stöcker, und ich finde, das ganze Element, irgendwie jemanden nur so halb unsichtbar zu machen, das ist ein ganz biederer Humor, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also der Film ging völlig unter.
Auch den stammt eigentlich aus den 30er Jahren, diese
Idee.
Ne? Also da wurden zum ersten Mal solche Experimente gemacht, oder die Vorstellung des unsichtbaren Menschen oder des Phantoms stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit von Sir Arthur Conan Doyle. Ne? Das könnte von Sherlock Holmes, aus einer Sherlock Holmes Geschichte sein. Und möglicherweise ist das auch so. Nun, wir müssen zum Abschluss kommen und haben schon etwas anderthalb Stunden überzogen, glaube ich.
Ja, wir haben noch einen Film von dir.
Spielfilmformat schon überschritten.
Ja, aber besser machen wir
der letzte Film, über den wir sprechen, jetzt kommt gleich die Musik. Dieser Soundtrack ist insofern für Morricone ungewöhnlich, als wenn ich das recht gehört habe, Synthesizer-Klänge zu vernehmen sind und ein recht moderner Soundtrack, der eher erinnert an etwas an Vangelis, an Blade Runner, aber vor allem eigentlich an die kühlen Soundtracks von Giorgio Moroder. Und das folgt wahrscheinlich dem, gar nicht so sehr dem Konzept des Films. Robert Towne, der berühmte Drehbuchautor, der mit Warren Beatty jahrelang zusammengearbeitet, Shampoo geschrieben hat im Wesentlichen, ist aber berühmt für seine Script-Doctor-Tätigkeit bei Der Pate. Verschiedene Szenen wurden von Coppolas Drehbuch wurden überarbeitet von Robert Towne, der damals schon legendär war, Anfang der 70er Jahre. Und man hat Dialoge gern von Robert Towne schreiben lassen. Der berühmte Dialog im ersten Paten am Ende des Lebens von Don Corleone, also zwischen Marlon Brando und Al Pacino, die im Garten sitzen, die Summe des Lebens von Corleone wurde von Robert Towne geschrieben, der dann auch durch seine vielen Kontakte, glaube ich, schon zwei Filme inszeniert hatte. Einen interessanterweise über, ich glaube, eine Sprinterin oder Langstreckenläuferin Anfang der 80er Jahre. Ganz erfolgloser Film. Und er durfte dann noch diesen großen Film Tequila Sunrise schreiben und inszenieren mit der Starbesetzung Kurt Russell und Mel Gibson oder umgekehrt Mel Gibson und Kurt Russell.
Ja, und, aber findest du nicht, nur ganz kurz, der wirkt für mich wie ein Film, für den ganz viele Leute im Gespräch waren und dann ist man am Ende bei Kurt Russell und Mel Gibson gelandet. Denn die wirken beide für mich nicht hundertprozentig glücklich mit der Rolle und sie wirken beide für mich nicht wie Erst- oder Zweitbesetzung. Vielleicht liegt es ja auch dann, also Robert Towne war mit dem Drehbuch, ne? Er hat ja auch unter anderem Mission Impossible 2 geschrieben.
Ja.
Da geht es ja auch irgendwie um, ja genau, im Jahr 2000, da geht es ja auch um die Auseinandersetzung zweier Männer um eine Frau.
Ja.
Und das war so ein bisschen sein Thema. Nur finde ich halt Mel Gibson und ich muss jetzt zum Beispiel gerade wieder nachdenken, obwohl ich den erst vor wenigen Wochen gesehen habe, wer eigentlich den Bösewicht spielt und wer den Helden. Ja. Also das ist, vielleicht sollen die auch so schattig angelegt sein.
Moment, natürlich gibt es keinen Bösewicht, sondern Mel Gibson ist ein ehemaliger Drogenverkäufer, der aber herzensgut ist und eigentlich sogar der bessere Mann, kann man sagen, der dem Drogengeschäft abgeschworen hat. Der auch schüchtern ist, der nicht der Draufgänger ist und der abgebrühte Polizeisergeant, mittlerweile Leiter des Drogendezernats in Los Angeles, der mal Jura studieren wollte, ist Kurt Russell. Und beide begehren, das haben wir noch nicht gesagt, Michelle Pfeiffer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ihrer Schönheit und so weiter. Der Film ist wunderbar fotografiert, er zeigt den Strand von Malibu vermutlich. Die Strandhäuser, Tequila Sunrise, ein blödsinniger Titel, der von Robert Towne nicht stammen kann. Aber es gibt natürlich Sonnenuntergänge. Es gibt die beiden Männer am Strand auf einer Schaukel, die da zweifellos nicht steht. Die beiden als Scherenschnitte vor dem roten Himmel. Getrunken wird wenig, hin und wieder mal ein Whisky. Mel Gibson trinkt mal ein Whisky zu viel. Kurt Russell trinkt auch mal, aber vor allem wird die ganze Zeit geraucht, jedenfalls schon.
Aber was ist das denn für ein Ende, sag mal? Das ist ein Ende wie bei Cocktail. Also eigentlich hätten wir beide Filme zusammenwerfen müssen. Ich hätte niemals ein totales Happy End erwartet, in dem einer der beiden Männer glücklich dabei zuseht, wie der andere das die Frau bekommt.
Ja, aber glücklich ist er nicht. Also wenn
aber der winkt dir doch zu, da sagt er irgendwie so alles gut oder sowas oder nicht.
Er sagt
also Russell
zweimal am Funkgerät zu den Polizisten, also Mel Gibson und Michelle Pfeiffer sind im Wasser. Mel Gibson hat überlebt, hat einige Brand- und Schusswunden und ist zu dem Strand nach Malibu geschwommen und Michelle Pfeiffer fährt mit dem Auto an den Strand und läuft ins Wasser, wo Mel Gibson ist und beide umarmen sich. Und das wird von der Küste aus, von der Klippe aus, von Kurt Russell beobachtet. Und er sagt ins Funkgerät zweimal, die haben doch bestimmt von mir gesprochen. Und als die beiden sich küssen, sagt er, die sprechen von mir. So, also er hat die Niederlage anerkannt und muss das mit Zynismus beobachten. Ne? Also sein guter alter Freund Mel Gibson hat die Frau bekommen und er muss es akzeptieren. Ne? Denn Er war ja zuerst innerhalb kurzer Zeit zuerst liiert mit Michelle Pfeiffer, die Mel Gibson zuerst kannte, und Mel Gibson hat sich aber nicht getraut. Ja, er hat sogar sich mit einem Anwalt getroffen und hat Beruf mit seinem eigentlichen Anliegen, nämlich mit dem Liebesprojekt, vermengt. Und sie erkennt dann, dass er das nur inszeniert hat, um ihr nahe zu kommen, um sie zu beeindrucken. Sie leitet ein gutes italienisches Restaurant, wo Anwälte verkehren. Und er ist mit dem Anwalt dahin gegangen, um einen besseren Leumund zu bekommen und nicht als Drogendealer ihr gegenüber dazustehen. Und
was ist das eigentlich für ein Genre? Das ist doch kein Noir-Film oder so.
Nein,
oder?
Aber es hat Anleihen natürlich beim Film Noir und vor allem bei frühen Polizeifilmen, wie Anthony Mann sie gedreht hat, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ne? Also es ist schon eine Noir-Stimmung, die natürlich hier von der goldenen Inszenierung, dem goldenen Malibu Los Angeles, konterkariert wird. Ne? Also es ist ein schön anzusehender Film.
Aber wenn ich mir das richtig abgespeichert habe, sind auch Robert Towne Drehbücher eigentlich auch immer fest in ihrer Zeit angesiedelt. Dieser Film, er behandelt weder die ausgehenden 80er, noch müsste er streng genommen in Los Angeles spielen. Gut, müssen natürlich nicht alle Drehbücher, nur weil sie dort geschrieben wurden, aber das ist ein Film, der von einer derartigen Zeitlosigkeit geprägt ist, dass ich gar nicht weiß, warum denn nur ausgerechnet da entstehen muss.
Ja, naja gut, es ist eine Hommage auch an Los Angeles, also die Stadt, in der Robert Towne naturgemäß gelebt hat, wahrscheinlich auch in Malibu und am Strand. Der Strand wird immer zugezeigt, Strandhäuser werden gezeigt, dieses italienische Restaurant. Es gibt aber sonst eigentlich keinen Genius Loci, also es sind Postkartenansichten und der Film ist tatsächlich ein altmodisches Melodram. Ein Melodram und zugleich ein Polizei- oder Drogenthriller, dass es hier um etwa 1200 Pfund Kokain geht, ist möglicherweise auch kein Zufall. Insofern, als Robert Towne notorisch war, wie die meisten Drehbuchautoren, nicht nur jener Zeit, für Kokainkonsum. Und Robert Towne war oft nicht dazu in der Lage, hatte oft Schreibblockade, die aber darauf zurückzuführen war, dass er im Übermaß Kokain konsumierte, und sogar Warren Beatty und andere, die ihn schätzen und mit ihm befreundet waren, sich darum bemüht, dass er überhaupt noch schreiben konnte oder dass er noch Filme inszenieren konnte, weil er als mindestens so unzuverlässig oder etwa so unzuverlässig galt wie Sam Peckinpah in den 70er Jahren. Ne?
Lebt er eigentlich noch, Robert Towne?
Nein, der ist vor einigen Jahren gestorben. Und ich glaube auch, dass er nach Tequila Sunrise keinen Film mehr gemacht hat oder nur noch kleinere, unabhängige Filme. Obwohl Tequila Sunrise ein, soweit ich weiß, ordentlicher Erfolg war, eben auch der Besetzung.
Ja, da war Nummer eins. Ja. Also ich fand sein Skript, also das wirkt jetzt so ein bisschen, ich kenne mich mit Robert Towne nicht so richtig aus. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass halt Mission Impossible 2 ein Riesenengagement für ihn gewesen ist und für sehr viel Aussehen gesorgt hat, weil das natürlich so ein Franchise ist, von dem man nie gedacht hätte, diesen alten, damals schon älteren Herrn dann irgendwie zu nehmen, der vor allen Dingen im New Hollywood ja auch groß wurde. Ne? Aber seine Sprüche wurden zitiert. Ne? Also in dem Film sagt der Schurke zu Tom Cruise: "Women like monkeys they are." Das wurde sehr oft zitiert. Und es ist Anthony Hopkins als Auftraggeber von Tom Cruise, der zu Tom Cruise sagt: "This is not mission difficult, this is mission impossible." Das klingt total doof. Also vielleicht auch, wie ich das sage, aber das wurde so, das sind so pointierte Sachen, wo man auch fast das Gefühl haben könnte, Robert Towne wurde als Spin-Doktor dort angesetzt.
Ja, der wurde meistens als Spin-Doktor und auch ohne Credits beschäftigt. Für den Paten hat er keinen Credit bekommen. Das war eben auch so, er hat das Geld genommen, er hat viel Geld genommen für den Paten, später für andere Filme, eben meistens produziert von Warren Beatty, in Filmen entweder von Warren Beatty oder bei Filmen, in denen Warren Beatty die Hauptrolle spielte. Man kann das nachlesen in Raging Bulls, dem großen Buch von Peter Biskind über New Hollywood. Da spielt Robert Towne eine Hauptrolle, obwohl es eigentlich von Regisseuren und Schauspielern handelt, aber der große Drehbuchautor jener Zeit war Robert Towne. Und Nö, er legte auch wahrscheinlich keinen Wert darauf, erwähnt zu werden. Wichtig war nur, dass er dann die 100.000 oder 1 Million Dollar bekam, die das kostete. Und man hat ihn für Mission Impossible 2 wahrscheinlich beschäftigt, weil man diese Dialoge brauchte. Bei einem so actionreichen Film, der sonst einigermaßen hohl ist, nachdem der erste so sehr gelungen war, von
Ich bin Team Teil 2. Also ich finde, das ist ja der beste Film der Reihe.
Und von wem inszeniert?
Nicht von John Woo. Also das war ja Tom Cruise Wunsch, dass für jeden Film, das Muster hat dazwischen gebrochen, ne? Aber damals hatte sich Tom Cruise gewünscht, dass jeder Mission Impossible Film von jemand anders inszeniert wird. Und das war John Woos eigentlich zweieinhalbter Hit, ne? Also Broken Arrow mit John Travolta war so eine leichte Ankündigung von dem, was er in Hollywood erreichen kann. Da kam natürlich Face Off, der sehr groß war, und dann kam halt John
Travolta und Mission Cage. Impossible 2.
Genau, und Mission Impossible 2 ging damals, es war ein Hit, aber er gilt als lächerlich, der Film inzwischen leider. Aber es war sein letzter bedeutender Film, den er in Amerika gedreht hat, leider.
Und Seymour Hoffman ist im zweiten Mission Impossible oder
in dem ganz schlechten dritten, den J.J. Abrams gemacht hat.
J.J. Abrams.
Der hat den dritten gedreht, genau.
Und dann ohne Robert Towns Dienste wahrscheinlich.
Ja, ja, also das ist im dritten fliegen die ja auch durch so eine so Windräder. Da fliegen die in Berlin, das spielt in Berlin, und da machen sie so eine Hubschrauberverfolgungsjagd durch so einen Windräderpark, den es gar nicht gibt, ne? Den gibt es in Berlin nicht. Aber die dachten einfach, hey, das spielt in Berlin und wir brauchen eine Action-Szene. Also tun wir so, als gäbe es hier so ein irgendwie so auf 100 Hektar Meilen Windräderparks, wo sie die Hubschrauber durch. Das ist das Richtige, das ist auch so eine Kokain-Idee. Ne? Da sagt man irgendwie, hey, was haben wir noch nicht gemacht? Scheiße, aber der Film spielt ja gerade in Berlin, also tun wir was, sonst geht es in einen Windräderpark. Ne, also sowas hat man da halt gemacht.
Könnte es in Berlin geben. Ne? Was ist in Berlin schon unmöglich? Aber noch sind sie offshore.
Genau.
Die müssen offshore sein, die großen Windparks. Die müssen ja im Abstand von 10 Metern oder so stehen, damit man genügend Windräder unterbringen kann.
Ja, das ging dann nicht bei Mission Impossible 3.
Nein. Ja gut, aber das ist ja nun in solchen Filmen steht es der Fantasie offen. Im ersten Film fliegt am Ende ja ein Hubschrauber durch einen sehr langen Eisenbahntunnel, von Brian De Palma inszeniert. Aber noch einmal zurück zu Tequila Sunrise. Ich denke auch, dass verschiedene Hauptdarsteller im Gespräch waren. Es hätten nicht Mel Gibson sein müssen und nicht Kurt Russell. Zum Beispiel hätte es Jeff Bridges sein können, der, glaube ich, im selben Jahr in die fabelhaften Baker Boys neben Michelle Pfeiffer und neben seinem Bruder Beau Bridges spielte. Der Film war, glaube ich, sogar noch erfolgreicher als Tequila Sunrise und einer der großen romantischen Filme der späten 80er Jahre. Und Tequila Sunrise ist eben einerseits diese Drogengeschichte, und die ist etwas verworren und eigentlich umständlich. Auch der große Nebendarsteller J.T. Walsh, der früh gestorben ist, übrigens der Nebendarsteller, der in jenem Jahrzehnt bis in die 90er Jahre die allermeisten Rollen gespielt hat. Der hat innerhalb weniger Jahre in 50 Filmen größere Nebenrollen gespielt.
Ach.
Wenn man das Gesicht sieht, dann weiß man, wer J.T. Walsh ist. Der hat also ständig Bösewichte, Polizei, Inspektoren, Schurken, also meistens irgendwie undurchsichtige Gestalten gespielt. Und der ist auch hier der Polizeikommissar, der Mel Gibson etwas anhängen will und der ihn schließlich erschießen möchte. Aber so, es wären einige Hauptdarsteller denkbar gewesen. Kurt Russell hat keine so dankbare Rolle, weil der eigentlich schüchterne, romantisch, lange zurückhaltende Mel Gibson mit Michelle Pfeiffer zwar nicht nach Hause geht, aber dann in den Wellen am Ende badet. Es gibt eine Szene, Mel Gibson, der jetzt ehrlich geworden ist und keine Drogengeschäfte mehr macht, vertreibt mittlerweile Drainagen für Gärten, also für Rasenstücke, die aus alten Autoreifen zusammengeschustert sind und sozusagen unterhalb der Grasnarbe die Gärten bewässern. Und so einen Schlauch zeigt er eines Abends in seiner Gartenlaube vor einem Wohnwagen Michelle Pfeiffer. Und dann sagt sie etwas und fügt sofort an, aber ich wollte sie nicht verletzen. Oder mittlerweile duzen sie sich wahrscheinlich. Na, vielleicht siezen sie sich sogar. Aber ich wollte sie nicht verletzen. Und dann sagt er, Es tut weh, sie anzuschauen. Und das ist Robert Town. Ne? Dafür hat sich der ganze Film gelohnt, abgesehen von der letzten Szene in der Brandung. Ne?
Ja,
also mit anderen Worten, Tequila Sunrise ist mein Lieblingsfilm für heute Abend. Frantic ist auch ein sehr spannender heute noch.
Ja, ich habe mich ein bisschen
ein typischer 80er-Jahre-Film.
Ich habe mich über Frantic zu sehr aufgeregt. Das war nicht ganz gerecht. Also Frantic, also meine Überraschung des heutigen Abends für mich war neben Frantic dann tatsächlich Rambo 3, so blöd wie es klingt. Hätte ich nicht gedacht.
Weil, aber Lieblingsfilm oder die Überraschung?
Die Überraschung des Films. Also natürlich, ja klar, wer mich kennt, weiß, dass Sie Leben mein eigentlicher Lieblingsfilm ist. Aber ich habe mich doch gefreut. Ich hab mich doch gefreut, dass ich über Rambo gesprochen habe. Aber wir haben für die nächste 88er-Sendung auch einige Überraschungen noch parat. Wir machen unter anderem Stirb langsam natürlich, der 88er-Film, der nicht fehlen darf. Wir machen Rattle and Hum. Wir machen den Zwillingsfilm von Cronenberg, den du vorstellen wirst. Die Unzertrennlichen
werden wir machen.
Die Dead Ringers, wir machen noch Midnight Run. Also Roger Rabbit wird noch vorkommen. Also wir haben einige Überraschungen noch im Petto. Aber ich glaube, als nächstes ist wahrscheinlich erstmal wieder Bond dran, ne?
Ja, der Spion, der mich liebte, oder?
Ja. Ja. Spy Who Loved Me, genau, das wird wahrscheinlich der
nächste. Wenn wir die Chronologie tatsächlich einhalten, aber wir müssen noch einige Filme sehen aus dem Jahr 1988.
Absolut.
Und übrigens ein Jahrgang, den ich viel höher einschätze als du, was aber möglicherweise daran liegt, dass ich damals schon sehr, sehr oft ins Kino gegangen bin, 17, 18 Jahre alt.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, dann wird 89 ja nochmal richtig eine brillante Nummer.
Mhm.
89 wird richtig toll. Da freuen wir auch schon drauf.
Gut, dann schauen wir voraus. Ja. Vielen Dank für heute.
Ja, bis bald.
Bis demnächst. Tschüss.